Buongiorno amici del ciclismo, benvenuto nel Besenwagen, la macchina gialla ti porta nella Albania dove parte il Giro quest'anno. Aber ich mache jetzt auf Deutsch weiter, weil meine italienischen Jahre schon sehr lange her sind und ich hoffe nicht allzu viel Fehler da jetzt gerade eingebaut zu haben. Ich möchte aber hier auch nochmal um eure Unterstützung bitten. Italienische Muttersprachler im Bus hier anzufinden, meldet euch bitte bei mir. Denn der Besenwagen braucht euch für authentische Stimmung in der schönsten Landesrundfahrt des Jahres. Wir besuchen heute noch mit dem Bus einen Österreicher kurz vor der Teampräsentation vom Giro, der schon jahrelang auf uns wartet. Wir freuen uns, dass auch du dabei bist. Lehn dich zurück, danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, ich habe letztens eine Story repostet von dir, Andi, mit Besenwagen-Account. Hast du das Trikot von deinem Vater gepostet. Gonzo-Trikot von wann war das? Es hat auch Dino Cappuccino hat direkt geschrieben, wann das war und wo.
1986 war das. Also das Trikot ist dann Saison 86, 87.
Geil. Deutsche Meistertrikot.
Ja. Ganz witzig, ne, dass das jetzt so ein paar Jahre später auch unsere Partner sind. Also Gonzo und Sachs ist ja dann, ne, wurde dann von SRAM übernommen.
Ja. Krass.
So klein ist die Welt des Radsports manchmal.
Ja, und Retro-Charme manchmal halt auch geil. Das Trikot sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, also letztens haben wir erste Gonzo-Werbung gemacht und ich werde ja dann immer gefragt so nach den Produkten, die ich empfehlen kann. Und das sind so hauptsächlich zwei Hosen, die ich richtig geil finde. Und die eine Hose haben wohl unsere Hörer schon so leer gekauft. Die Ride Miles Bib. Und die andere Hose ist halt die Esculap Bib. Und die ist mindestens genauso gut, aber ganz anders. So Ride Miles Bib hat so ein klassisches Polster. Sehr gutes, klassisches Polster. Und die Esculap Hose, wer das noch nicht probiert hat, ich finde als Radsportler, man muss das auf jeden Fall mal probiert haben. Esculap Polster ist wesentlich dünner als ein normales Polster und es hat so ein Material, was so eine extrem gute Druckverteilung ermöglicht. Also das ist so ein medizinisches Material und da gibt es so Drucktests. Also wenn so ein Sitzknochen mit einem relativ kleinen Durchmesser oder halt einem relativ kleinen Ausmaß Druck erzeugt, wird dieser Druck auf eine größere Fläche geleitet und das funktioniert auf jeden Fall sehr gut und du hast halt irgendwie weniger an. So, fühlt sich gut an.
Ja, das ist auf jeden Fall, also als ich jetzt zum ersten Mal in der Hand hatte, dachte ich so, ist echt saudünn. Also ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, aber es ist halt auch gleichzeitig dadurch super bequem. Also es fühlt sich halt echt nicht an wie eine Bib-Shorts, fast schon. Und das ist jetzt so meine Hose, wenn ich Rad fahre und weiß so, okay, ich will heute einfach mal ein bisschen schneller fahren, also für meine Verhältnisse, dann ist das die Go-To-Hose. Das ist so quasi die Performance-Hose. Weißt du?
Ja. Yep. Ich habe jetzt auch meine Radpositionseinstellung komplett mit der Esculap, also mit der neuen Kurbel. Ich habe nämlich alles verändert, wirklich, komplett neu. Und das ist jetzt so höhentechnisch auch auf die Esculap-Pose im Moment ausgelegt, kann ich schon mal sagen. Um nicht zu lang zu werden, es gibt brutalen Rabatt, 30% mit uns, mit Besenwagen. Code Besenwagen, komplett groß geschrieben. Schaut euch die Teile mal an, es ist... Ist wirklich eine Empfehlung. Und vielleicht so als kleines PS, wir bewerben immer nur die Hosen, aber zum Beispiel jetzt ist auch so eine Zeit, wo man neue Unterhemden braucht, weil es wird wärmer. Kurze oder ärmellose Unterhemden, auch gute Unterhemden.
Ist denn die schönste Landesrundfahrt nicht die Deutschlandtour?
aber ich finde gut, dass du auch selber anfängst zu lachen, bevor wir angefangen haben zu lachen.
Ja, oder Österreich-Rundfahrt.
Ja, da würde ich sogar zum Teil noch mitgehen.
Bin ich ja leider nie gefahren. Wollte ich immer hin, aber habe ich irgendwie nie eine Einladung.
Einmal Großglockner, aber das holen wir ja nach dieses Jahr.
Genau, da habe ich auch kurz eine Geschichte zu erzählen. Und zwar letzte Etappe mit Robert Förster auf dem Zimmer. Wir hatten Ziel an irgendeinem See. Es war schon im Flachen, ich weiß nicht, wie der See heißt, ist auch egal. Auf jeden Fall
der Flachsee.
Waren auch die Zeiten, wo man sich ein bisschen was gegönnt hat nach dem Rennen. Also so ein Bierchen und so halt gechillt. Und auf jeden Fall gehen wir dann irgendwie abends hoch aufs Zimmer und es unglaublich heiß, also weit über 30 Grad, 35 Grad, Air-Richtung 40, brutal. Und gab keine Air-Condition. Wir dachten, wir sind zu smart und machen das Fenster auf. Und jetzt könnt ihr raten, was da passiert ist. Ist sehr heiß an einem See. Ja, Alter, das ganze Zimmer war voller Mücken. Und wir haben dann wirklich nachts, eigentlich, nee, Entschuldigung, es war vor dem Zeitfahren, am Mittag war es Abschlusszeitfahren. Wir haben die ganze Nacht nur mit verbracht, uns die Handtücher nass zu machen, um uns runterzukühlen und mit den anderen übrigen Handtüchern einfach nur an die Decke gehauen. Das Zimmer sah am nächsten Morgen aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also erstmal, als wenn da eine Kissenschlacht stattgefunden hätte oder irgendwie so eine Red Towel Party. Und dann halt aber auch überall die Mücken an der Wand, an der Decke. Das war
inklusive
das war
Blut,
Horror.
Die Blutspritze an der Decke, als ob ein Radsportteam der 90er Jahre zu Gast gewesen ist.
Ja, richtig. Ja,
ja, genau. Da auch noch so eine kleine Anekdote reingehauen. Aber ja, kommen wir zurück nach Deutschland.
Kurz abgehakt, weil wir haben nicht so viel diesmal. Feedback letzte Folge. Ich habe erstmal die Leute, die im Wattbüro gewonnen hatten, Lüttich-Bastogne, und aber nachgefragt haben, ob sie jetzt gewonnen hatten. Hatten sie aber auch tatsächlich. Und die hatten halt, wir waren ein bisschen langsam mit Benachrichtigen. Die habe ich jetzt benachrichtigt, also Glückwunsch nochmal hier raus. Das war das Hauptfeedback von letzter Woche.
Die Leute sind auf jeden Fall hinterher, ne?
Ja, safe. Also klar, wenn du halt, ja.
Sehr, es gibt ja auch geile Gewinne bei uns.
Ehre und Preise, wem es gebührt. Dann haben wir noch ein sehr schönes Feedback bekommen. Das ist das Letzte, was Paul jetzt noch, Paul ist so der Kontakt@Besenwagen-Beantworter oder Leser, der erste davon, also stimmt, den nicht. Erreicht ihr da.
Paul, der postet das nur bei uns in die WhatsApp-Gruppe, ah, ja, okay. Weil er immer noch glaubt, ich lese es nicht mit.
Du hast es schon gelesen.
Ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte Screenshots ich jetzt schon auf meinem Handy habe.
Ja, aber das Ding ist, ich, also bei Basti weiß ich manchmal nicht, ob er wirklich einen Computer besitzt oder es einfach nur so tut, als wenn er einen hätte. So, deswegen weiß ich nicht, inwieweit er wirklich Sachen mitbekommt. Dann bei Andi bin ich mir auch immer nicht sicher. Und der Einzige, wo ich weiß, der liest auch mit, ist Fabian. Aber bei Fabian ist wiederum so, ich glaube, der markiert die E-Mails, die er gelesen hat, einfach wieder als ungelesen. Und dann weiß ich natürlich nicht, ob sie gelesen wurden oder Andi
das
macht.
Das
ist keine
so.
Ahnung.
Das mache ich auch so.
Ja, super. dann gehe ich da einmal so rauf, alle zwei Tage. Und alles ist noch markiert als ungelesen. Und dann denke ich mir, okay, gut, hat keiner mitbekommen, muss ich nochmal mit allen teilen.
Ich kann dir auch so ein Fähnchen dran machen, wenn du willst. Ich mache dir jetzt immer ein gelbes Fähnchen für mich dran, okay?
Sehr gut.
Oder kannst du nicht eins der vielen Mugshots, die du von mir mittlerweile gespeichert hast bei WhatsApp, einfach... Die Sticker, kann man die da nicht irgendwie einfügen? Auf jede E-Mail, die du gelesen hast, so ein Sticker von mir?
Ich kann dir die ausdrucken und so Sticker draufkleben. Habe ich sowieso mal vorgehabt, einfach so Paul Voss Sticker zu machen. Also richtige Sticker, nicht nur für Messenger-Services.
Ja, das wäre schön, würde mich freuen.
Ja, wir haben auf jeden Fall
aufs Oberrohr.
Ja. Als letztes von allen gelesenes Feedback wunderschöne Komplimente hier bekommen von einer treuen Hörerin, schreibt sie. Da wollte ich nochmal bedanken.
Genau, es war sehr
dafür
lieb.
Machen wir
ja. Und zwar der gute André Greipel, wir kennen ihn, wir schätzen ihn, wie oft war er schon zu Gast, hunderte Male. Den gibt's noch. Den Bundestrainer, den jetzt auch Eventveranstalter. Auf jeden Fall gibt es das Seaside Ride vom 20. bis zum 22. Juni diesen Jahres im schönen Rährig, im Ostseebad Rährig, also oben in Mecklenburg-Vorpommern, wo André und ich herkommen. Da gibt es so zwei Gravel-Touren, könnt ihr ein bisschen bei Live-Musik, Lagerfeuer-Vibes, Yoga und Sauna entspannen. Und das Schöne daran ist, er kommt ja nicht zu uns, aber man hört, Markus Burkhardt wird auch da sein. Das heißt, wenn
ich
ihr
ein bisschen
Yoga...
Ja.
Wenn ihr Yoga machen wollt,
oder vielleicht auch Sauna,
dann geht da hoch. Die Hanka ist da, die wir auch schon bei uns zu Gast waren, Hanka Kupfernagel, Rick Zabel und natürlich André Greipel. Schaut mal vorbei bei seasideride.de.
Er weigert sich strikt in Besenwagen zu kommen, aber zum Seaside Ride ist er da. Deutschlands größter Radsport-Promi, Markus Burkhardt.
Ja, er muss Prioritäten setzen. Kann ich verstehen. Ich meine, unseren heutigen Gast, der musste auch 7 Jahre warten nach der ersten Einladung. Und Markus Burkhardt lässt uns halt auch warten. Vielleicht zum 10-Jährigen. Vielleicht kommt er zum 10-Jährigen.
Wir hatten es wirklich zum 5-Jährigen, hatte ich es dann zum letzten Mal wirklich so mit Nachdruck probiert. Aber es gab eine Absage, wie immer.
Ja, dann noch eine andere Sache. Und zwar gibt es noch ein paar schöne Tickets für den Live-Podcast in Berlin. Da kommt ihr hin unter den Link in den Shownotes. Also wenn ihr dabei sein wollt, nächste Woche am 16. am Freitag, dann schaut da mal vorbei.
Ja, lass mal einen lauschigen Abend in Berlin machen zusammen.
Gibt es auch Bier mit Alkohol eigentlich?
Naja, also es wird auf jeden Fall das Kona geben. Und Andi, für dich können wir bestimmt irgendwo
nicht
auch noch
für mich, Bier mit. Nicht für mich. Also ich mag gerne das Kona-Bier.
Ja, das
habe ich jetzt schon zwei getrunken, weil ich bin schon zweimal Rad gefahren, seit ich meine Bestellung bekommen habe.
Ja, bei dir reicht dann auch so ein Sixer eine Weile, ne?
Ja, also ich habe mir 24 Dosen bestellt und ich denke mal, da komme ich hin bis Jahresende. Nee, also mach ich jetzt öfter, weil ich habe, mein neues Hobby ist ja jetzt Paul Voss Instagram-Post kopieren vom Bike-Setup. Ich habe schon einen neuen Post in der Pipeline, den schicke ich raus, aber ich habe scheiße fotografiert gegens Licht.
Aber das Gute
ist, ich will ja auch mal ein Reel von dir haben, so, wo du das auch erklärst.
Nee. Also ich glaube, Reel komme ich nicht mehr hin.
Ja, aber den Post, denn ich meine, es gibt ja eventuell auch einen Ride, ne, am 17. noch, wo du, mit Gravel, wo du eventuell dabei bist.
Ja.
Da, ich meine, dafür als Vorbereitung könntest du es ja quasi Freitag posten und sagen, das ist mein Setup für den morgigen Gravel Ride. Das wäre so der Anlass.
Stimmt.
Und dann nicht auftauchen natürlich, aber...
Und dann nicht auftauchen, genau.
Das könnte ich eigentlich machen, aber vielleicht mache ich dann nochmal einen in der Zwischenzeit.
Ja. Genau. Und das andere Thema, was ich mitgebracht habe, was mich schockiert...
Paul Voss Brand Abteilung.
Ja, und zwar... Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, Facebook kommt zurück. Ne? Ich würde sagen, Facebook kam zurück für eine gewisse Weile... Mittlerweile möchte ich auch wieder, dass man das Internet abschaltet, inklusive Facebook natürlich dann. Und jetzt muss ich aber sagen, bis dahin gab es immer noch so eine andere Plattform, die hört sich LinkedIn. Haben vielleicht schon mal einige gehört, ja? Ist so eigentlich eine Business-Plattform, aber irgendwie ist LinkedIn Facebook geworden. Ich weiß nicht, ob man mich da irgendwie verarscht oder so, irgendwie einfach nur das Interface geändert hat und die E-Mail oder die URL, aber wenn ich auf LinkedIn gehe, ist einfach wie auf Facebook. Da werden irgendwelche politischen Kommentare geschrieben, irgendwelche Dinge aus irgendwelchen Signal-Gruppen, wo mit so komischen News werden da reingebombt und wenig Business-related Sachen auf jeden Fall.
Das kommt davon, wenn man jeden annimmt, Paul. Du connectest einfach zu viel.
Nee, aber es sind auch so Leute, die so richtige Berufe haben, also so auch richtige Position bei Firmen.
Das waren die Leute auf Facebook früher auch schon.
Bei dem LinkedIn von dir und von mir, ich bin nur mit CEOs connected.
Ja, okay. Das heißt, alles unter CEO sollte ich löschen.
Also alles Einzelunternehmer aber.
Ja. Stimmt, ich bin auch CEO von
der Podcast. Wir sind alle CEO.
Ja, aber ist...
Na, Andi ist eigentlich nicht, oder?
Nee, Andi eigentlich nicht.
Ich nicht?
Ja, doch, klar. Natürlich,
ist auch hallo, ich bin Besenwagen-CEO.
Ja, okay, aber davon gibt es vier.
Davon gibt es vier, genau. Ja, wenn ihr auf jeden Fall LinkedIn auf dem absteigenden Ast, also finde ich tragisch.
Ja, ich finde das auch schon immer fragwürdig.
Ich gucke da so einmal im Jahr rein. Ich weiß gar nicht, was der die ganze Zeit macht.
Nein, aber es ist schon mal interessant, weil also Leute berichten aus ihrem Berufsleben so ein bisschen und manchmal auch irgendwie so interessante Artikel, so aus der Industrie. Aber die finde ich gar nicht mehr, die tauchen mir hier auch, bei mir taucht nur noch Schrott auf. Ich will nicht wissen, ob irgendjemand mit seiner Tochter gerade eine Reise gemacht hat. Das gehört auf Facebook oder auf Instagram, das gehört nicht zu LinkedIn. Also, ich weiß
vielleicht
nicht, was das soll.
Vielleicht gehört sowas auch gar nicht ins Internet.
Ja, idealerweise auch das. So, aber, ja. Okay, ich bin durch. Ihr könnt übernehmen.
Ich hätte mir eigentlich nicht viel aufgeschrieben, so, außer dass ich nochmal jetzt, wo der Giro losgeht und ich auch so ein bisschen Recherche zum heutigen Gast betrieben habe, nochmal so, ich finde, wir sollten das eh öfter machen. Wir machen nicht so Sachen, die so andere Podcasts machen, irgendwie so zum Bewertung, gute Bewertung geben, auffordern und stuff like that. Aber so Hörempfehlungen für ältere Folgen. Und ich glaube, jetzt so zum Giro d'Italia und gerade wo ich jetzt so Patrick Konrad recherchiert habe und Giro 2018 und so weiter. Hört euch die Tom Dümmeler-Folge an. Die war mega geil. War ein super Gast. Ist auf Englisch. Aber das ist ja auch, keine Ahnung, das ist für mich auch so Mr. Giro. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar Storys aus dem Giro. So zum Reinkommen, glaube ich, nochmal guter Hörer. Empfehlung.
Ich habe Tom Dumoulin am Start von Sea Otter Classics getroffen. Habe ich schon erzählt?
Ah, nee.
Ich stehe ganz hinten am Start und auf einmal steht Tom neben mir. Und ich war komplett perplex. Erstmal, was macht er in den USA? Klar, der war da für Giant da, halt auf der Sea Otter Show. Aber der ist einfach das Profirennen da mitgefahren. Ich glaube, er wusste selber nicht, was er da getan hat. Aber das war eine freudige Überraschung. Und ich finde es so krass, wir haben den jetzt ja nur einmal richtig gesehen. Das ist so richtig, als wenn man so einen alten Freund wieder trifft. Der ist so richtig, richtig cooler Typ, ey.
Der ist.
Also nicht, dass das nicht voll. Also weiß ich meine, so locker im Umgang halt auch. Finde ich nice.
Der ist ein 1,8er Halbmarathon gelaufen. Jetzt in den vergangenen Monaten. Kannst du
dir mal ausrechnen, wie viel das auf einen Kilometer ist? Damit ich das irgendwie einordnen kann in meine Laufgedankenwelt.
Die 1,8 verstehe ich auch nicht. Ach so, 1,0. 1,08. Ach so, okay, ich habe es gerade. Ja, das ist wirklich schnell.
Ja,
das ist schnell.
Also warte, ich rechne dir das schnell aus, Andi. 68 geteilt durch 21,1. 3,2. Das bedeutet.
Leck Gumio, Alter.
Unter 3,20. Also 3,2. 3,12. Also
Stunde 8 Minuten Vollsprint wäre das.
Ja.
Alter Schwede.
3,13, glaube ich. Also 3,22, 3,13 ungefähr auf die Minute, auf den Kilometer.
Der ist auf jeden Fall auch zu talentiert in allem.
Ja. In allem, was mit Atmen zu tun hat, glaube ich, kann man den gebrauchen.
Ja.
Würde ich jetzt mal die steile These rausgeben. Wisst ihr noch, als Bradley Wiggins versucht hat, sich für Ruder-Olympia zu qualifizieren?
Ja, Indoor aber auch, ne?
Ja. Aber vielleicht hat er es sogar geschafft, aber er kam irgendwie zu spät oder so, ne? Irgendwas war da. Die Geschichte kann ich mir mal wieder raussuchen. Ja, ansonsten so, ich war in Girona am Wochenende, Leute haben es letzte Woche schon mitbekommen. War viel los.
Wie sollte man das denn mitbekommen haben?
Ja, weiß nicht, so Podcast gehört oder so.
Du hast viel umarmt auf jeden Fall.
Ja, yeah, freue ich mich auch immer sehr. Ich mache so eine Kollektion irgendwann mal.
Umarmst du die Leute zuerst oder umarmen die dich zuerst?
Ja, die kommen so ins Ziel reingefahren und so direkt in meine Arme einfach. So, das
okay.
Mache ich so zum Modus.
Das erklärst du von selbst eigentlich, oder? Also stell dir mal vor, du kommst da ins Ziel und Basti steht da. Natürlich wirst du den gerne umarmen. Ja, war auf jeden Fall viel los da bei dem Event und ich dachte mir, da mache ich auf jeden Fall nicht, muss ich nicht auch noch mitmachen. Aber ich habe mir ein geiles Event, habe ich glaube ich gefunden, das, vielleicht mache ich das nächstes Jahr. Aber
dieses Dänische oder was?
Nur Dänische. Ich kriege nur dänische Informationen. Ich muss da nochmal nachfragen. Ich muss da nochmal anrufen in Dänemark.
Habt ihr eigentlich auch Sportler, die nicht aus Dänemark kommen?
Ja. Aber wir haben schon auch ein paar Dänen. Aber gar nicht mehr so viele.
Ja, das weiß ich. Nee.
Nee, aber sind auch nett, die Dänen.
Wie kam das eigentlich zustande?
Die Dänen sind quasi die Friseure des Radsports.
Die erzählen viel, ne?
Die sind immer, die haben immer die neuesten Klatsch und Tratsch.
Wartet kurz.
Und je erfolgreicher der dänische Fahrer, desto größer ist der Klatsch und Tratsch. Also zum Beispiel Mats Pedersen ist für mich der Friseur einfach des Pelotons. Der weiß immer alles.
Jo, ja. Wir haben kurz hier Nils Pollitt live im Besenwagen. Warte, ich muss kurz.
Nils Pollitt ruft jetzt an und braucht noch Helfer für rund um Köln.
Ich mach Lautsprecher an, Nils, du bist im Besenwagen.
Ich bin im Besenwagen, Arthur Jemene. Das war jetzt nicht der Plan, du. War oft genug jetzt im Besenwagen.
Absolut. Ich würd auch sagen, die Sache, die wir zu klären haben, die machen wir später. Ich wollte dir nur mitteilen, ich hänge gerade in der Aufnahme fest. Ich rufe dich zurück.
Alles klar, gut.
Alles klar, bis später.
Bis dann, ciao. Tschö.
Da will ich wahrscheinlich fragen, ob du noch irgendwelche Mountainbiker von irgendwo rauskramen kannst, die ein Bein haben und bei rund um Köln mitfahren können, oder?
Hey, ich kann immer ein paar gute Mountainbiker rauskramen. Ja. Mit zwei Beinen sogar.
Nils wollte auch nur eine verbale Umarmung haben.
Ja.
Ich wollte auch mal, dass ich irgendwo im Ziel stehe.
Wir einfach mal so Radprofis an und wollen umarmt werden übers Telefon.
Vielleicht kriege ich mal so ein Angebot von UAE. Das wäre nice.
Also, wenn ihr nach Berlin zu dem Podcast kommt, geht einfach auf Basti zu. Geht einfach auf Basti zu und guckt mal, was passiert. Das würde mich wirklich interessieren. Ob die Leute einfach auf dich zugehen, ob das bei dir so Automatismus ist, dass du die einfach umarmst oder ob du so kurz zögerst.
Es sind ja schon meistens Leute, die ich kenne, muss man dazu sagen. So fremde Leute habe ich jetzt tatsächlich eher noch nicht umarmt. Aber probiert's aus.
Mal gucken, was passiert.
Ich bin offener Typ, so. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch irgendwas zu deiner Gravel. Ah, genau. Ich wollte noch mal sagen, so, Andi überlegt jetzt schon, ob er bei so einer Gravel-Veranstaltung mal mitfährt. Ich denke, Andi, du würdest das ja nicht als Rennen machen, oder? So, würdest dich ja nicht an die Startlinie stellen und da all out fahren.
All out schon, aber das kann man nicht als Rennen fahren bezeichnen.
Die meisten Dinger sind ja auch viel zu lang.
Also.
Aber das Ding ist halt leider echt, dass du auch bei dem Jütland, ich meine, ich sehe, wie lang das dann ist, dass du ja schon eine gewisse Distanz brauchst, um wirklich auch schöne Dinge zu sehen. Die meisten Sachen starten ja nicht direkt im Paradies, so gesehen. Ne?
Also, aber es wäre geil eigentlich, wenn da so Wind wäre, dass du immer Rückenwind hast.
Ja, das wäre eh geil. Das also ich weiß, also wir kennen ja auch Radfahrer, die sind sehr talentiert, auf Malle immer Rückenwind zu haben, so durch die Gartenstraßen zu fahren, dass der Wind immer aus der richtigen Richtung kommt. Ich weiß nicht, ob das so bei Gravelrennen auch funktioniert. Ja. Aber vielleicht wäre
wir nehmen Empfehlungen an. Ja. Ich wollte da nur nochmal klarstellen, weil ich werde dann auch auf so einem Event, ne, da sind ja dann super viele Leute und auch Besenwagenhörer hab ich getroffen dort, wurde Kaffee ausgegeben. Danke nochmal an alle. Und dann werde ich immer gefragt, ob ich nicht auch mal Gravel-Rennen fahren will oder wann ich das mache oder ob ich mitfahre. Ich kann jetzt hier einmal öffentlich klarstellen, ich habe zero Interesse daran, wirklich. Null Motivation, Gravel-Rennen zu fahren. So, ich fahre nur Training, es macht mir Spaß. Wettkampf ist irgendwie Wettkampf bei mir. Ich bin A, schlecht, B.
Das ist ja auch nicht immer Wettkampf, Basti.
Ja, aber dann kann ich doch auch einfach das für mich machen oder mit Freunden so privat.
Ach so.
Dann brauche ich so eine Veranstaltung nicht dafür, mit irgendwie einem Startzeitpunkt, der viel zu früh ist meistens und so weiter. Da sind einfach so viele Faktoren außenrum für mich, die
das ist ja nur
nicht
bei
attraktiv
den
sind.
Distanzen so.
Nee, also die haben alle so früh gestartet. Ja.
Ja. Aber der Sinn hinter so einem frühen Start ist ja auch, dass du früh zurück bist und dann auch den Rest des Tages einfach enjoyen kannst. Aber egal, ich meine, ich würde es ja cool finden, wenn vor allen Dingen Andi irgendwann nochmal auf so einem Fitnesslevel ist, damit, dass wir alle zusammen eine richtig schöne Radtour machen können. Von mir aus auch ein Gravelrad. Aber.
Warte mal kurz. Wenn wir flach fahren, dann ist es gar kein Problem. Können wir morgen losfahren.
Ja, genau. Aber da ist ja schon das Problem. Klar, dann können wir durch die Mecklenburgische Seenplatte fahren. Die ist auch schön. Aber selbst die ist nicht flach.
Auch nice. Das ist auch schön. Also, das können wir wirklich mal machen. So, ich habe mir jetzt. Mein Angelschein wurde mir geklaut. Aber ich habe es jetzt endlich geschafft.
Wieder wurde dir geklaut.
Über 10 Ämter mir eine Zweitschrift von der Urkunde und so weiter. Der wurde aus dem Auto geklaut, wirklich.
Die haben die eingebrochen im Auto, um nur die Angelschein zu klauen.
Nee, die haben den Rucksack geklaut, wo sie dachten, es wäre irgendwas Sinnvolles drin. Aber es waren einfach nur Angelköder und mein Angelschein drin.
So ein paar Würmer.
Ja. Haben die sich dann wahrscheinlich auch gedacht, aber aufgetaucht ist er halt nie mehr. Aber ich habe jetzt endlich geschafft, den neu zu beantragen. Und das wäre mein Traum-Radurlaub nämlich demnächst. So Mecklenburger Seenplatte, so eine Hütte am See und dann so ein bisschen Gravelbike fahren und dann nachmittags ein bisschen angeln oder andersrum.
Warum überrascht mich nicht, dass es sein Traum ist, einen Radurlaub zu machen?
aber da, ich finde, da könnten wir mal näher drauf eingehen, weil also aus Berlin Richtung Rostock über die Mecklenburger Seenplatte, das ist ja auch gar nicht so weit, das kann man schon über 2 Tage machen, jeden Tag so um die 100 Kilometer, 120 Kilometer. Fände ich geil, schön an die Müritz fahren, um die Müritz rumfahren, da angeln, schön Fischbrötchen essen, finde ich.
Können wir mal gucken, wann mal da richtig Südwind ist.
Ja. Oder wir starten aus Norden, wir fahren morgens mit dem Zug nach Rostock und dann wieder runter.
Ja, geht auch.
Ja.
Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, habe ich mal, als ich diese jeden Tag 100 Kilometer Challenge gemacht habe, da bin ich auch manchmal, irgendwann bin ich dann auch einfach mal mit dem Zug irgendwo hingefahren, wo ich 100 Kilometer Rückenwind hatte.
Geil. Aber ganz ehrlich, das ist voll smart.
Ja, klar.
Ja.
War ja auch meine Idee.
Ja, klar. Ich wusste, dass das kommt. Okay.
Sonst haben wir
nicht so viel, ne?
Wollen wir mal ins Profi-Peloton starten? Mit einem Gruß von unserem Ben?
Unser Ben.
Der hat den größten Erfolg für Bora klargemacht, oder? Dieses Jahr.
Und das Witzige ist, das steht auch zum Teil so in der Presse, ne? Also ich weiß natürlich, warum das da so steht. Das ist nicht wirklich so, aber halt die. Ja, Ist schon hart.
Aber schon nice. So. Ich meine, ich verfolge ja seine Karriere aus Gründen und bin so halt immer mit ihm in Verbindung. Und ich weiß auch genau, wie schwierig es für ihn teilweise war, in die Gruppe des Tages zu kommen, wenn er das vorhatte. Und er hat jetzt einfach, glaube ich, so in 7 Renntagen war er 5-mal in der Gruppe oder in 6 Renntagen 4-mal in der Gruppe hintereinander. So bei Tour of the Alps irgendwie direkt letzte 2 Etappen und dann bei Romandie direkt weiter und da sich immer die Punkte gesichert. Schon sehr cool.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Besenwagens. Ich bin's wieder, Ben. Mit einem coolen Bergtrikot im Gepäck bin ich aus der Romandie, aus Genf, zurückgereist am letzten Sonntag und war echt ganz schön im Arsch. Also ich muss sagen, das Zeitfahren kam mir ganz gut entgegen, dass da kein Zeitlimit mehr war, denn 300 Watt war echt nach den ganzen Breakaway-Ausflügen mein persönliches Limit an dem Tag. Das hat sich auch daran gezeigt, dass ich fast letzter im Zeitfahren geworden bin. Aber ich habe es natürlich genossen, mit dem coolen Trikot nochmal durch die Gegend zu fahren. Und dass sich der Aufwand der ganzen Woche gelohnt hat, war insgesamt echt schön und hat mir Spaß gemacht. Das ist gerade für uns Helfer, die dann oft in der zweiten Reihe stehen, dann mal ein cooler Moment, auch mal selber ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Und ja, hat auf jeden Fall gut getan. Jetzt habe ich gerade ein paar Tage Pause und wollte eigentlich nur ganz liebe Grüße an euch alle ausrichten. Viel zu erzählen habe ich nicht. Ich gehe jetzt mit meiner Frau und meiner Tochter in Unakessebüren, die Zabels werden es kennen, in die Törtchenschmiede und werden Kaffee und einen kleinen Kuchen konsumieren. Und ja, mehr steht erstmal nicht an. Ende der Woche geht es mit dem Training weiter und dann mal sehen, welche coolen Aufgaben noch auf mich warten in diesem Jahr. Bis dahin, viel Spaß beim Hören der Folge und natürlich obligatorisch liebe Grüße, euer Ben.
Sei ihm gegönnt, unserem Ben.
Ja, herzlichen genau.
Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Aber es ist ja schön, dass er einfach nur so einen Gruß senden will. Der fühlt sich schon als festen Teil dieses Podcasts. Finde ich gut.
Ja. Ich habe wirklich dann auch die Tage drüber nachgedacht, dass es irgendwie sind so diese Wertungstrikots haben gar nicht so den Stellenwert, den sie eigentlich auch verdient hätten, oder? Hm. Weil ich habe mir dann überlegt, okay, Wertungstrikot bin ich jetzt in den paar Jahren als Profi, war das auch eigentlich so vom Team aus nie eine Taktik. Und für einen selber dann halt irgendwann auch nicht mehr, aber wenn man mal so zurückdenkt, so in den Jugendklassen, da war das ein Riesending, irgendwie auf so ein Wertungstrikot zu fahren. Und ich finde das eigentlich cool, dass das so wenn das bei den Profis auch wieder so ein bisschen wäre, ne? Weil macht den Fahrern ja dann, haben wir jetzt gehört, auch mal Spaß. Sowas. Obwohl man dann am letzten Tag nur noch 300 Watt auf die Uhr bekommt.
Ich glaube aber auch, dass es halt echt, also was mit welches Team du fährst zu tun hat. Plus halt natürlich Tour, Giro, Vuelta ist es dann irgendwie schon nochmal attraktiv. Vuelta wahrscheinlich auch schon weniger. Aber ja, ich meine, jetzt in dem Fall ist glaube ich so eine eigene Belohnung, ne? Also ich meine, seine Karriere wird es wahrscheinlich nicht daran bemessen, ob er jetzt das Trikot da geholt hat oder nicht. Hoffe ich mal zumindest für ihn. Also nicht, dass es jetzt keine Leistung wäre, aber also ich hoffe, dass da einfach
es halt noch ein
Sieg kommt oder so. Aber es ist halt ja einfach auch geil, sowas mal irgendwie zu holen. Ne? Also auch so eine Aufgabe im Rennen zu haben, so für sich selbst, ist glaube ich auch so das Ding.
Es hat ja auch so ein bisschen an Attraktivität verloren. Ich meine, wenn wir uns alle zurückerinnern, so an die Zeiten, wie wir vielleicht als Jugendliche so auf Radsport, Tour de France, Giro geguckt haben, war das halt so schon teilweise mega umkämpft und so coole Leute haben auch das Bergtrikot dann gewonnen. Aber wenn ich mich jetzt so versuche, krampfhaft zurückzuerinnern, so die letzten Jahre hat das ja dann irgendwie immer Pogi oder Vingegaard geholt, weil der Modus einfach so war. Und dann hat es halt gar nicht mehr, ich meine, Simon Geschke hat es ja nochmal ernsthaft probiert bei der Tour de France. Und hätte es fast gewonnen und hat es dann halt, dann hat es Pogi gewonnen.
Ja, da würde ich jetzt gerade widersprechen, weil ich finde, gerade in den letzten Jahren finde ich, dass gerade beim Bergtrikot extrem viel passiert ist. Es ist ein richtiger Kampf, gab natürlich auch mit Simoni aus deutscher Sicht.
Ja.
Aber jetzt die letzten Jahre, ich glaube, letztes Jahr hat es Carapaz, glaube ich, gewonnen. Ich glaube schon.
Oder? Aber der ist doch dann Zweiter gewesen, oder? Also es war doch wirklich immer so, jetzt Erinnerung raus.
Weiß ich nicht.
Genau, aber es geht ja darum, dass ich finde, diesen Kampf fand ich dann schon auch immer interessant. Ich finde eher, das Sprinttrikot hat so ein bisschen dann so für mich jetzt in den letzten Jahren sowas verloren. Aber Bergtrikot fand ich jetzt schon, dass es eigentlich immer attraktiver wurde, weil auch dann irgendwie auf einmal richtig gute Rennfahrer, also auch Gesamtwertungsfahrer, so gezwitscht haben und sich darauf konzentriert haben.
Ja, stimmt. Krass, Carapaz hat es gewonnen vor Poggi, du hast recht.
Ich finde, ja, nice. UCI sollte mal drüber nachdenken, diese Wertungstrikots mit UCI-Punkten zu belohnen, weil das ist nämlich
ja,
so.
Ja, exakt.
Darum haben die auch den Stellenwert verloren, weil das sich einfach für die Teams nicht mehr gelohnt hat. Also das bisschen,
ist das erst seit diesem Jahr so?
Nee, das ist schon immer so.
Weil tatsächlich hier, ich gucke gerade, das Carapaz-Bergtrikot hat 210 UCI-Punkte gegeben. Für die ersten drei gab es UCI-Punkte.
Vielleicht gibt es bei, bei den großen Rundfahrten das.
Also dann, bei der Romandie jetzt für Ben gab es nämlich keine.
Aber das ist eigentlich eine gute Idee, so da halt irgendwie noch so ein Incentive zu geben, zu sagen, ey, das ist noch eine zusätzliche Belohnung, abseits vom Preisgeld und dem Trikot selber, dass es einfach Punkte gibt.
Ja, da geht's richtig 100%. Ab. Stell mir vor, Astana dann überall die Wertungstrikots.
Ich bin auch immer noch der Meinung, dass wir, weil es gerade um Wertungstrikots gibt, dass es immer noch ein Trikot geben müsste für die World Tour. Also irgend so ein Führungstrikot. Also irgendwas für Leute außenstehend zu sehen. Das ist der Leader jetzt gerade.
Ja, also ich habe so ein bisschen Scheiße erzählt. So, Simoni hat es verloren an Vingegaard 2022, aber 2023 hat es auch Ciccone geholt zum Beispiel.
Ich finde, da gab es schon immer einen guten Kampf. So, aber
Ja, davor Poggi.
Aber ja, die Wertstellung müsste höher sein im Allgemeinen für diese Trikots. Und es ist ja zum Teil so, dass desto kleiner die Rundfahrten werden, desto wichtiger werden diese Trikots dann auch wieder. Ne? Also zumindest so früher immer so gewesen. Also so diesen mittleren Bereich, so 2.1, irgendwie so wenig Wertigkeit. Aber wenn du so in kleineren Rundfahrten gehst, waren Wertungstrikots halt mega wichtig, wie in der Jugend auf einmal.
Ja, ich habe noch was vergessen von vorhin. Abgehauen aus Girona bin ich am Montag und ich hatte meine Mietwagenrückgabe so um 16 Uhr und dann habe ich mal so auf die Landkarte geguckt und gesehen, dass die Vuelta der Frauen ganz in der Nähe startet und der Start ist um 14.40 Uhr und das hat dann ganz gut zusammengepasst mit schön Latte Art Kaffee saufen morgens in Girona, dann zur Frauen-Vuelta fahren und dann nach Hause fliegen und wir sind da hingefahren.
In dem Moment dachte ich mir echt, ich habe das gesehen bei dir auf Instagram, du bist einfach noch so ein richtiger Radsport-Fan.
Ja, bin ich auch. Also das kann ich ganz offen sagen. Deswegen funktioniert dieser Podcast auch.
Ja, nein, klar, aber das ist so, ich bin ja auch Fan, aber ich hätte es ja nicht gemacht.
Dann sind wir da hingefahren.
Ich bin letztes Jahr in meinem Urlaub sogar mit dem Rad zu einem Radrennen gefahren.
Und ich hab's nicht direkt gefunden, weil es wird natürlich auf Pro Cycling Stats und bei der Vuelta irgendwie so der Start angegeben, aber es war überall da, wo Kilometer Null war und es war in so einem Industriegebiet. Und die Cops dort wollten uns auch keine Auskunft geben oder konnten nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, wen kannst du schnell anrufen? Lynn Teutenberg, die fährt da mit. Ich bin angerufen aus dem Auto, so eine Stunde vor Start oder so. Auch direkt rangegangen, mega geil, hat mir Standort geschickt, wo sie gerade ist, am Bus. Und dann sind wir darüber gefahren und hab die dann noch sich aufwärmen getroffen. Sie ist Rolle gefahren, haben kurz gequatscht und bin da einmal durchs Fahrerlager durchgelaufen. Und ich würde sagen, nächste Woche, wenn sie das schafft, wenn sie Zeit hat, würde ich sie nächste Woche mal in Wesenwagen einladen. Dann können wir auch die Vuelta nochmal Revue passieren lassen. Und
Lynn war auch noch nie, ne?
Genau, Lynn Teutenberg wartet auch schon zu lange.
Ja. Ja. Ja, gut.
Ja, Caleb Yoon, letztes Thema vor Giro.
Ja. Ey, also
gut.
Da dachte ich zuerst, das wäre so eine Flinte. dass sie die News nochmal so aufgewärmt haben. Bevor dann bekannt gegeben wurde, dass er zu Ineos gegangen ist, aber nicht der. Wie viel? Der hat, glaube ich, jetzt zwei Radrennen gewonnen. Vor zwei Monaten gesagt. Nee, nicht mal zwei Monate, oder?
Zwei Radrennen, zwei Karriereenden, alles in drei Monaten.
Ja, wenn nicht sogar noch weniger.
Ich glaube, World Tour-Rennen auch gewonnen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich eine krasse. Also finde ich eine respektable Entscheidung. So. Und mich würden da die Hintergründe schon ein bisschen interessieren, aber.
Aber es ist gut formuliert, so dieser offene Brief, den er geschrieben hat, so, das finde ich schon gut nachvollziehbar. Und wenn man dann die Background-Info hat von Andy, dass der nicht mehr unbedingt Geld verdienen muss selber.
Ja, also er wird auch selber kann man das, Geld verdient haben, ne?
Ja, aber. Exakt, genau. Aber also noch, um es nochmal kurz zu erklären, er hat geschrieben, so, ich denke mal, er hat sich jetzt halt auch sehr fit gemacht, um sich das selber nochmal zu beweisen oder dem Team, das ihm jetzt nochmal eine Chance gegeben hat, nochmal zu beweisen, dass er gut ist, schnell ist und Rennen gewinnen kann. Hat geklappt. Er hat aber dann, oder das schreibt er so, er hat dann für sich selber festgestellt, dass dieses Rennen gewinnen und dieses Gefühl, was er damit immer hatte, nicht mehr das gleiche ist. Und es ist halt nicht mehr so, dass das alles Erfüllende für ihn ist und er deswegen jetzt diesen Schritt geht. Und wir hatten letzte Woche so diese Chris Froome Kontroverse meinerseits, und da würde ich sagen, so ja, wenn's am schönsten ist oder gerade am schönsten war, aufhören, finde ich ja. Auch absolut richtig.
Frage an euch beide: Wie alt ist Caleb Ewan?
Ich sag höchstens 31.
Ja, ich hätte 32 gesagt.
Wird dieses Jahr tatsächlich erst 31.
Ja. Weil er war schon so jung, so erfolgreich.
Ja,
war so ein richtiger Hype, als er aufkam, ne?
Also ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, um ehrlich zu sein, so. Ich würde ihn jetzt auch nicht als Lebemann bezeichnen, aber ich glaube, so Thema Familie, Freunde, Zeit außerhalb vom oder runter vom Rad ist ihm, glaube ich, schon sehr wichtig. Und ich glaube, das war auch wahrscheinlich der Unterschied zu jemandem wie Chris Froome, ne? Wo er halt so viel auf dem Rad einfach stattfindet. Aber ich finde die Entscheidung trotzdem auch krass, weil du suchst dir ein neues Team, da ist ja wahrscheinlich auch ein Hustle involviert, so mit Management, allem drum und dran, Verträge machen, pipapo, dann Einkleidung, neues Rad, dich dran gewöhnen, wieder ins Training einsteigen, und dann gewinnst du einfach auch direkt Radrennen. Also du bist halt wieder eigentlich da, wo du irgendwie vor Jahren halt mal warst. Und klar, jetzt auch nicht die größten Radrennen gewonnen, aber er hat auf jeden Fall gewonnen. Und dann entscheidest du dich halt aufzuhören, weil du merkst, dass es ja eigentlich nichts mehr gibt. Das finde ich schon krass. Also ja, das ist schon, also ich finde es irgendwie eine bemerkenswerte Entscheidung, um ehrlich zu sein.
Aber ist auch irgendwie nachvollziehbar, ne? Also der ist 2015 seine erste volle Worldtour-Saison gefahren. Wird eigentlich schon 2014 Profi, ne, als Stagiair, und dann unterschreibt er irgendwie einen späten Profivertrag noch in dem Jahr, wo er dann offiziell Profi mit wird. Und ich meine, er hat, glaube ich, in seiner Karriere auch alles erreicht, ne? Also Tour-Etappen gewonnen, Giro-Etappen gewonnen, zu Hause Tour Down Under,
auch Landesmeister,
sehr, sehr viele Etappen gewinnen können. Und war ja dann auch sehr jung Profi, ne? Und dann, das hat dann irgendwann auch so die Frage, so was motiviert dich denn noch Jahr für Jahr, das alles zu liefern, ne? Um den Erfolg eben haben zu können. Und das ist dann, kann man ja auch dann irgendwann mal sagen, okay, bockt jetzt nicht mehr so.
Meine Rede.
Ja, was ich daran aber krass finde, ist irgendwie so, es lässt einen auch manchmal realisieren, dass, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Radindustrie bleibt, um ehrlich zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach andere Wege geht. Dass dann halt einfach so ein Kapitel mit 31 einfach abgeschlossen ist. Du warst irgendwie einer der besten Sprinter der Welt, also in deinem Sport einer der besten überhaupt. Und dann machst du einfach so einen Cut und gehst einfach woanders hin. Das ist schon, ich meine, bei uns allen dreien ja gar nicht der Fall. Also Andi und ich hatten Profikarrieren, machen irgendwie, oder ich habe noch eine und machen aber weiter in dem Sport in irgendeinem Kontext. Und das finde ich dann schon krass, so irgendwie, ja. Ja, finde ich bemerkenswert, ja.
Ja, ich habe Physiotherapie-Karriere komplett beendet.
Ja, man, du weißt, was ich meine, aber das ist halt ja, so, wenn jemand natürlich so kompletten Cut nimmt und sagt, ey, ja, vielleicht geht er auch in Teams, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen bei ihm.
Ich kann mich auch so, ich lehne mich ja auch aus dem Fenster und sage so, ey, Chris Froome, so, warum beendest du deine Karriere nicht, wenn es am besten ist, und machst so weiter und so, aber klar, ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht in diese Situation reinfühlen, so, das.
Ja.
Ist immer den Leuten überlassen, die es betrifft. Okay. Giro d'Italia.
Giro d'Albania.
Stimmt. Aber bevor wir zum Giro d'Albania kommen, kannst du uns in groben Zügen unser Gewinnspiel zum Giro d'Albania erklären? Weil Besenwagen musste jetzt notgedrungen Wattbüro absteppen, weil ein Tagesrennen vorbei, und eigentlich finden wir dieses Spiel sehr launig, was wir da am Start haben. Und unsere Technikabteilung musste jetzt innerhalb weniger Tage und Wochen daraus ein Etappenrenn-Gewinnspiel-Wettspiel machen.
Die Augenringe sind tief beim Fabian.
Ich glaube auch.
Familie seit Wochen nicht mehr gesehen, um das zu programmieren.
Wir haben unser Wattbüro rosa angemalt und suchen den Gesamtsieger für den Giro d'Italia oder die Gesamtsiegerin. Für 21 Etappen gibt man jeweils einen Tipp ab. Am Ende werden die Punkte zusammengerechnet und es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wie das Ganze genau funktioniert, findet ihr auch unter dem Tippspiel. Der Gewinner kriegt 5 Punkte. Plätze 2 und 3 geben jeweils 2 Punkte. Ein richtiger Tipp für die Plätze 4 bis 10 gibt immer noch 1 Punkt. Das Ganze wird addiert und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Falls es Gleichstände gibt, werden wir das Ganze nochmal auslosen. Aber ich glaube, das Ganze macht auch so Spaß. Also einfach mal auf besenwagen.com gehen, anmelden und mal sehen, wer da am Ende die Nase vorne hat.
Jo, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich melde mich jetzt auch hier nach der Aufnahme. Es ist erst jetzt freigeschaltet. Also ich weiß nicht, Andi hat sich, glaube ich, auch heute erst angemeldet. Ich melde mich auch an. Wir spielen mit. Wir werden aber nicht gewinnen, können wir euch jetzt schon sagen. Und jo, geht rein. Besenwagen-Website, Wattbüro, Giro d'Italia. Jede Etappe mitwetten, gibt fette Preise.
Genau, und der Hauptgrund, weshalb Andi einfach auch schon nicht gewinnen kann, ist, weil er wahrscheinlich, wie er vorhin schon im Off gesagt hat, 21 Mal auf Mats Pedersen tippt.
Ja, ich tippe auch noch auf gut, ich Marco mein, so Brenner. Ja, mit dem habe ich auch noch eine Wette am Laufen.
Was muss er machen, wenn er sie verliert?
Muss mir seine Tudor-Uhr geben.
Oh. Und was musst du machen, wenn er gewinnt?
Nix.
Das ist ein fairer Deal, würde ich sagen.
Gut, Motivation für ihn, oder? Motivation für ihn. Ist einfach nur irgendwie zu motivieren. Yeah.
Man merkt, dass du Manager bist.
Aber negative Motivation immer mega. Verlierst dein Leben, wenn du verlierst.
Ja. Wenn du gewinnst, kriegst du nichts.
Nee, wollte ich gewinnst ihm dein Leben eigentlich so eine Art Wette, aber brauche ich, glaube ich, nicht.
Aber was ist denn die Wette? Kannst du es offenlegen?
Nee, wir haben gar keine Wette.
Ach so.
Aber das wäre so meine Idee gewesen. Das wär meine Idee gewesen. Ja, manchmal so muss man, also ich dachte, mit so einer Wette könnte man ihm ja, also natürlich hätte er im Gegenzug dann von mir irgendwas bekommen, aber naja, mal sehen. Er hat auf jeden Fall Bock auf den Giro. Ist ja auch, hat ja italienische Wurzeln ja auch. Ja, mal schauen. Wir haben 3 Fahrer, haben wir jetzt hier beim Giro d'Albania aktuell noch dabei. Und die fahren auch hoffentlich alle rüber nach Italien noch.
Ja.
Ja, kommen wir schon mal kleiner Ausblick. Die ersten 3 Etappen Albanien. Einmal, ich glaube, so rund um Tirana. Einmal Tirana Zeitfahren und dann einmal so ein bisschen Richtung Süden, wo die Fähre dann nach Italien geht. Aber Andi, du hast dir das bestimmt schon ein bisschen genauer angeguckt. Die erste Etappe scheint es auf jeden Fall schon direkt in sich zu haben.
Ja, ich habe jetzt, ich bin jetzt gestern hier angekommen. Also gestern ist Dienstag. Wir nehmen einen Tag vor dem Release hier auf. Und die paar Fahrer, die ich jetzt hier getroffen habe, die sagen, ist auf jeden Fall nicht einfach, die erste Etappe. Also wird zwar wahrscheinlich schon irgendwie ein Sprint sein, aber wer oder wie viele da sprinten, da scheiden sich die Geister.
Stage Uno. Ja, also es geht einmal ein bisschen länger den Berg hoch in der Mitte der Etappe von Kilometer 67 bis Kilometer 81, 13 Kilometer, 5,2%. Ja, nimmt jetzt den Grand Tour Contender nicht unbedingt raus. Dann, ja, 30 Kilometer vor Ziel gibt es eine 7%, 7 Kilometer 4% Steigung. Und dann kurz vorm Ziel wirklich Gipfel, dann noch 10 Kilometer ins Ziel und diese 10 Kilometer eigentlich komplett bergab. 7 Kilometer 4,5%. Ja, keine Ahnung, Radrennen heutzutage halt auch nicht mehr Radrennen von vor weiß ich nicht wann. Es wird halt doch dann immer alles all out gefahren, ne? Könnte ja, schon
ich meine, am
lustig
Ende
werden hinten raus.
Wartet bei der ersten Etappe das rosa Trikot und da wird jeder auf seine Art und Weise versuchen, die Chance zu nutzen. Also natürlich die Sprinter spekulieren, dass sie irgendwie mit rüberkommen. Der ein oder andere ja, Puncheur vielleicht da will versuchen, am Berg wegzufahren. Es wird schon ein spannender Auftakt. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann hier so im Radrennen aussieht. Also ist schon ein super interessantes Land oder Gegend hier, wo wir sind. Also ist viel Entwicklung, kann man hier gut beobachten. Überall sind Baustellen. Ein paar sehen so aus, ob die auch schon nicht mehr weitergehen. Also ist auch viel irgendwie Leerstand von unfertigen Gebäuden. Und ja, ich bin gespannt. Auch so die Idee jetzt hier, auch den Ort, sollen wir jetzt hier den nächsten Radprofi live mit reinholen? Jonas Roth, der ruft nämlich eigentlich auch immer an, wenn wir aufnehmen. Ich weiß nicht. Ja, den rufe ich zurück. Und also ich bin jetzt hier gerade in Durres oder Durazzo, wie die Italiener sagen würden. Also hier muss noch gebaut werden. Das steht noch nicht. Und eigentlich ist es dann auch so dieses Projekt, glaube ich, was man hier bewerben will. Also hier soll irgendwie so ein neuer Luxus-Touristenort entstehen. Aktuell sieht man davon noch nicht so viel.
Also deine Tapete sieht auf jeden Fall sehr extravagant aus.
Ja, das ist ein Hotel, das ist letztes Jahr erst gebaut worden oder hat letztes Jahr eröffnet. Das ist ganz neu. Ist auch echt schön. Aber so der Rest vom Ort ist eher noch ein bisschen älter. Also wenn ich hier so ein Fenster gucke, das Gebäude, was da steht, ist noch aus der Römerzeit. Das ist ein Amphitheater.
Ja. Aber um für die Zuhörenden mal kurz das Bild von Andi zu erklären, der hat so eine blumige, altblumige Wand, Tapete dran, oder sind doch Blumen, würde ich sagen, ne?
Tapete, ja, würde ich auch sagen.
Ja, und ist alles so ein bisschen barockmäßig. Gleichzeitig hat er so Stuck angedeutete Decke, aber nur wirklich angedeutet, sitzt mit einem weißen Hemd da, was aufgeknöpft ist, dann mit seinen
Knopf offen.
Ja, aber das ist so ein bisschen, und dann hat er so leichten Drei-Tage-Bart, dann so seine leicht grauen Haare mittlerweile. Er hat so ein bisschen Mario Cipollini-Vibes auf jeden Fall.
Also, ist klar.
Würde mich jetzt nicht wundern, wenn noch so ein kleiner Hund auf den Tisch kommt, der aussieht wie eine Ratte, der kurz so durchläuft. Dann wäre das Bild eigentlich perfekt.
Das finde ich richtig beleidigend.
Warum?
Also Mario Cipollini.
Der treibt sich doch bestimmt auch irgendwo da rum, oder?
Keine Ahnung, darf er außer Landes reisen? Weiß ich nicht.
Ja, wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher.
Naja. Ja, Giro d'Italia ist ja vielleicht noch, hat er vielleicht noch so ein, wie heißt das, Diplomatenstatus.
Ja, also, aber was ich bis jetzt hier so gesehen habe, kann ich empfehlen. Also jetzt vielleicht Durres würde ich eher mal besuchen, wenn es dann umgebaut ist.
Wenn es fertig ist.
Ein Freund von mir, der hier in Albanien geboren ist, den habe ich dann jetzt im Vorfeld nochmal gefragt, hast vielleicht ein paar Tipps für die Gegend um Durres? Sagt er, ja, am besten wieder zurück nach Tirana fahren, das ist die Hauptstadt. Der ist auch, muss ich sagen, sehr schön. Und das hier hat er eher so als Schinkenstraße Albaniens bezeichnet. Also habe ich jetzt auch noch nicht so viel von gesehen. Ich glaube, es ist auch absolute Nebensaison noch hier. Also wer im Mai mal nach Albanien Urlaub machen fährt, der muss keine Touristenhorden befürchten. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es dann die nächsten Tage dann im Fernsehen aussieht. Gibt es bestimmt ein paar schöne Bilder, weil landschaftlich, wenn man hier mal so ein bisschen drumherum guckt, sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Aber was ich mega, was ich eigentlich ganz cool finde hier, du siehst einfach, was die deutsche Autoindustrie in den letzten 30 Jahren so fabriziert hat, weil die fahren alle hier lang. Die Autos. Also du siehst wirklich nur fast ausschließlich Mercedes, BMW, Audi und so weiter. Und dann aber auch so die ganzen Modellreihen. Also du siehst wirklich jedes Fabrikat aus den letzten Jahrzehnten hier rumfahren. Und das Autofahren hier, da wurden wir im Vorfeld auch gewarnt, muss ich sagen, fällt mir überhaupt nicht schwer. Ist ganz intuitiv. Man muss einfach fahren, wie so, als ob du im Peloton, im Rennrad unterwegs bist.
Das finde ich am besten.
Gibt so Verkehrsregeln, ja, die kennt man so ein bisschen rechts vor links oder so, aber Blinker gehen hier, braucht man eigentlich nicht. Kann auch überall überholt werden, wo Platz ist. Also ein bisschen so wie Radrennen fahren, nur im Auto. Und, aber man fährt ja auch nicht unbedingt Rennen. Also ist halt einfach nur so, dass ein bisschen nach Gefühl wird hier gefahren, würde ich sagen.
Ja, und gibt es denn schon ein bisschen Stimmung da jetzt so? Wie ist die Stimmung bei Corsesport? Wie ist die Stimmung so bei den Teilnehmern?
Also, Mats fährt ja dieses Jahr nicht zur Tour, sondern macht Giro und Vuelta. Und vielleicht hören wir jetzt gleich auch nochmal. Da gibt es natürlich schon ja das Ziel, ne? Punktewertung, Etappensiege für Mats. Wir haben mit Ciccone noch einen Fahrer dabei, der jetzt in den letzten Wochen einfach ja super Form gezeigt hat. Ich denke mal, die werden dann auch auf Gesamtwertung fahren wollen. Und ja, Mats ist auf jeden Fall top motiviert, hat jetzt auch noch nicht oft den Giro gemacht. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf, zu sehen, wie er dann hier fahren wird. Und dann haben wir noch zwei junge Fahrer hier am Start, also Marco Brenner, haben wir schon drüber gesprochen, der eigentlich auch schon eine gute Saison hatte, immer mal wieder so kleine Rückschläge hatte, mal eine Verletzung oder eine Krankheit zu einem ungünstigen Zeitpunkt, aber natürlich auch ein Riesentalent ist und ja so ein bisschen auf heimischem Boden auch immer besonders motiviert. Also dem traue ich eigentlich auch im Laufe der Rundfahrt schon zu, sich mal ordentlich in Szene zu setzen, also wie auch immer. Und dann haben wir noch einen jungen Norweger, der jetzt hier seine erste Grand Tour fährt, Tord Gudmundsdatt, auch bekannt durch seine musikalischen Beiträge.
Ja, die konnten wir leider noch nicht hören hier.
Der ist hier als Anfahrer für Sam Bennett am Start und ja, ansonsten ist eigentlich die Stimme gut, wobei ich sagen muss, für einen großen Start einer dreiwöchigen Rundfahrt ist hier relativ wenig Werbung. Also normalerweise sind die Orte dann immer so geschmückt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt, heute oder morgen. Aber davon habe ich bisher nicht viel gesehen, muss ich sagen. Also es fühlt sich nicht an, als ob hier übermorgen der Giro startet.
Ja, das wollte ich eigentlich wissen. Ob das, weil das war, glaube ich, letztes Jahr zum Beispiel anders, ne?
Ja, letztes Jahr war ja riesengroß, ne? Hier das neue Motto vom Giro. Oder, ne, das gibt es jetzt auch schon länger, ne? Amore Infinito.
Ja.
Ja, ich glaube, so der richtige Vibe kommt dann halt auch erst, wenn du in Italien bist, ne?
Wie lange bist du noch dabei? Seid ihr nur in Albanien oder fahrt ihr nochmal mit rüber?
Nee, wir geht erstmal zurück nach Hause und dann vielleicht nochmal so während der Rundfahrt melde ich vielleicht nochmal hin und mal sehen, wie es läuft. Vielleicht gibt es ja in Rom dann nach 3 Wochen ein bisschen was zu feiern.
Ja, ich drücke die Daumen. Ich denke, so den detaillierten Ausblick, den behalten wir uns auch noch so ein bisschen vor, denn ab Montag könnt ihr, und der Giro hat dieses Jahr 3 Ruhetage, denn er fängt schon freitags an und montags ist schon direkt Ruhetag mit Transfer nach Italien. Und ich denke, an jedem Ruhetag könnt ihr euch eine Giro-Sonderfolge reinziehen, wo wir dann auch auf die ausstehende Woche ausblicken, die Etappen ein bisschen vorstellen, vielleicht selber Tipps abgeben, dann können wir auch schon, da haben wir die ersten 3 Etappen schon drin, können schon mal so ein bisschen unseren Senf dazu geben ab Montag. Und ja, wenn wir jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, ich habe was ganz Interessantes jetzt nochmal gehört, Interview mit Dan Lorang bei unserem guten Freund Bernd Landwehr, der da kam schon so durch, dass man diesen Giro schon mit sehr viel Intensität angeht, mit sehr viel Fokus auch. Primoz Roglic hat relativ viel Bock. Eine Etappe geht auch, glaube ich, irgendwie in Slowenien zu Ende. Wo Primoz quasi Heimspiel hätte oder vor heimischer Atmosphäre Rennen fahren könnte. Und da war eben die Info, wir haben ja letzte Folge so ein bisschen mal so über die bisherige Saison von Bora geredet. Ich fand es nur ganz interessant, dass Dan Lorang eben gesagt hat, diese Giro-Vorbereitung haben sie dieses Jahr in dem Modus probiert, dass sie jedem einzelnen Coach der einzelnen Athleten komplett freie Hand in der Vorbereitung gegeben haben und diese Vorbereitung auch nicht unterbrochen haben, wenn diese Fahrer theoretisch als Ersatz in anderen Rennen gebraucht würden. Jetzt habe ich einen Grammatik-Hiccup. Egal. Das bedeutet eben, dass teilweise auch so quasi das Frühjahr von Bora so ein bisschen darunter gelitten hat, aber sie zeigt natürlich auch auf, wie sehr sie sich auf den Giro jetzt da vorbereiten, in dem Primoz Roglic ja schon einer der, wenn nicht der Hauptfavorit ist. Und dann fand ich interessant, sowohl von Dan Lorang als auch von Rolf Aldag, die Aussage, dass die Tour-Taktik vom Ergebnis dieses Giros abhängt. Also da hat man sich noch nicht die Karten gelegt.
Ja, also ist natürlich die Frage, wie willst du eine Tour de France angehen, ne, wenn du weißt, Pogacar wird da sein und wahrscheinlich auch Vingegaard wieder in der Form, oder ja, beide sind wahrscheinlich erstmal für alle anderen unantastbar. Aber ja, wer weiß, ne? Also wenn jetzt Roglic einen super Giro hinlegt und irgendwie da alles rasiert und da total überlegen ist, kann man ja mal überlegen, challengen wir die doch mal GC oder geben wir mal eine ganz andere Taktik und fahren halt bei der Tour einfach auf Etappensiege, auch mitten im Roglic. Ja, also ich finde jetzt den Ansatz erstmal per se nicht schlecht, ne? Weil man kennt den Spruch ja so ein bisschen, guter ein Rennen versaut einen guten Trainingsplan oder so, ne? Oder ein Wettkampf versaut einen guten Trainingsplan. Macht ja jetzt erstmal Sinn. Ich glaube, so die meisten, die jetzt nochmal vorher Rennen gefahren sind, haben eigentlich auch eine gute Form gezeigt. Also Nico Denz zum Beispiel ist, glaube ich, ein starkes Rennen in Frankfurt gefahren. War jetzt kein Riesenresultat am Schluss, aber das Rennen war richtig schwer. Der war dann da noch mit dabei.
Daniel Martinez ist ein gutes Lüttich-Bastogne gefahren. Den haben sie auch komplett in Kolumbien gelassen. Hat Dan Lorang auch erzählt. Da der auch irgendwo in der Vorbereitung relativ früh eine Krankheit hatte und dann für die Vorbereitungsrennen eigentlich nicht auf dem Niveau gewesen wäre, wo man ihn gerne hätte. Und dann haben sie ihm und seinem Trainer auch die Freiheit gelassen, die komplette Vorbereitung zu Hause zu machen.
Ja, ansonsten hast du ein paar, die jetzt auch ein paar Wochen gar nicht zu sehen waren. Da musst du halt mal schauen, wie die so reinkommen. Aber auf dem Papier auch eine Bombenmannschaft, die da hinbringen. Ne? Ich meine, es wird schon Herausforderer geben, auch zum Beispiel UAE liest sich jetzt nicht schlecht, die Mannschaft, die am Start haben, sagen wir mal so. Aber die haben ja eigentlich einen anderen Ansatz gehabt. Ne? Da sind die meisten ja doch irgendwie auch schon ja das ganze Jahr richtig Radrennen gefahren. Und da muss man dann einfach mal sehen, wie die dann jeweils durch die Vorbereitung gekommen sind. Also ich glaube, wird schon eine spannende Rundfahrt, muss man sagen. Also ich freue mich, also ich bin jetzt nicht so der große Rundfahrten-GC-Fan. Also holt mich nicht so ab wie ein Eintagesrennen oder auch eine Sprintetappe, muss ich sagen. Aber das ist ja ein ganz persönliches Ding. Und dafür muss ich sagen, wird das, glaube ich, schon erstmal wahrscheinlich spannender als eine Tour de France, weil wenn alles so läuft, wie man es erwartet, dann wird die Tour de France wahrscheinlich wieder eine Ein- oder Zwei-Mann-Show. Und beim Giro gibt es eben ja schon auch große Favoriten, aber auch viele, die das challengen können. Und kann mir schon vorstellen, ne, also der Giro ist ja eh immer für Überraschungen gut und für Dramatik bekannt. Ist jetzt, glaube ich, so die Rundfahrt, wo ich in der Hinsicht am meisten drauf gucke dieses Jahr.
Ja, auch grob Ausblick nochmal Etappen. Erstaunlich wenige Bergankünfte. Dafür relativ viele Etappen mit Bergen, wo es dann nochmal bergab und ganz kurz flach ins Ziel geht. Ist ja auch so, finde ich, moderner Radsport. Kommt dem entgegen. Ist auch super spannend dann teilweise. Und so Leute werden ja dann heute nicht mehr per se eingeholt, wenn nicht oben Ziel ist. Abfahren halt wesentlich wichtiger geworden. Das wird schon geil werden. Und natürlich obligatorisch dann vorletzte und vorvorletzte Tag nochmal richtig in die Fresse. Richtig ultimativ Höhenmeter, Bergankunft nochmal, 20. Etappe und dann in Rom der Sprint am letzten Tag. Aber ja, ich hab Bock. Also Giro d'Italia jedes Jahr, ist einfach meine Lieblingsrundfahrt. Aus von Andi genannten Gründen. Letztes Jahr war blöd, war ja Pogi dabei.
Stimmt.
Jetzt hört auf Steinhauser, geil gewesen.
Jetzt hört auf den schon wieder zu dissen, komm, da rutschen wir jetzt nicht in die Richtung
ab. Ich diss ihn gar nicht persönlich. Ich finde ihn super. Ich finde ihn wirklich super.
Ja, aber bevor Andi wieder anfängt, komm, lass uns weiterziehen.
Ich hab das Georg schon Steinhauser, verdrängt.
Denkt ihr, der hat sich vorbereitet, also der hat sich auf dem Giro vorbereitet, das weiß ich. Aber in welcher Rolle? Wird er wieder auf Etappen gehen wie letztes Jahr? Das hat schon mega Bock gemacht.
Ich glaube, kannst du Haus drauf verwetten, dass er mal ab Woche oder ab Renntag 12 anfängt, in die Gruppen zu gehen und dann ab dann wahrscheinlich jeden Tag. Und hoffentlich klappt es dieses Jahr.
Denkst nicht, der geht dumm auf GC vielleicht?
Georg. Nee,
also vor allem dumm auf GC. Also das ist für mich so Rennfahrer. Ich glaube, GC würde den viel zu viel kosten.
Naja, da sind auch.
Unser Etappensieg ist bei dem halt schon einfach mega realistisch. Mhm.
So, wenn naja, die haben auch zwei. Richard Carapaz dabei. Das.
Und dreht ihm sowas nicht ein mit GC, weil es macht viel mehr Spaß, wenn er einfach so Radrennen fährt, wie er bis jetzt gefahren ist.
Finde ich auch.
Viel mehr von. Das ist wie mit Lennart Kemner.
Von dem wäre der bestimmt auch, also ich gehe mal davon aus, Georg Steinhauser, ich versuche ja immer dann Voicemails einzuholen zu unseren Sonderfolgen. Ich denke, ihr werdet ihn hören, irgendwann mal im Laufe des Giros.
Genau, wir wünschen allen Teilnehmenden viel Spaß, viel Erfolg, vor allem Mats Pedersen.
Auf diesem Wege.
Auf 21 Etappensiege. Und GC. Genau.
Ja, das tuckern wir mal nach. Mit 21 Etappensiegen hat man auch das GC dann meistens gewonnen.
Also wenn Marco Brenner eine Etappe gewinnt, wollen wir auch eine Voicemail haben übrigens. Kannst schon mal sagen.
Den kriegst du dann bestimmt.
Also ja. Tudor wird ja safe auf Etappen gehen auch.
Ja, ich meine, die haben ein gutes Team am Start. Ist so deren, ja, war letztes Jahr die erste große Rundfahrt für das Team und hat dementsprechend, glaube ich, einen hohen Stellenwert, ne? Michael Storer, gefahren wie Moped bei der Tour of the Alps, ja. Also da darf man auch gespannt sein, wie der über 3 Wochen dann fährt.
Also ich habe mich jetzt nicht so richtig mit dem Giro beschäftigt, wie man vielleicht an meinen wenigen Wortbeiträgen merkt. Aber
Oder aus der Tradition heraus.
Nee, bei der Tour bereite ich mich ab und zu schon mal vor. Da weiß ich dann schon, was kommt. Aber ich finde auch den mega interessant, weil der ist es gerade so, hat so einen Schritt nochmal gemacht, also an der Konstantheit. Da bin ich echt gespannt, was der wirklich über 3 Wochen abliefert.
Ja, ja, aber ja, ich
also außer Marco Brenner haben wir ja dann noch den Florian Storck am Start. Mhm. Hat diese auch schon gute Form gezeigt, auch schon wieder ein Radrennen gewonnen.
Bei dem finde ich wirklich auch krass, wie was er jetzt gerade jedes Jahr für Schritte macht, ne? Nach seinem schweren Unfall da oder schweren Sturz.
Ja.
Vor 3 Jahren, glaube ich, war das. Oder 4 Jahren mittlerweile schon. Der kommt echt richtig stark jetzt jedes Jahr nach vorne.
Ja, dann ist Alex Krieger noch dabei. Hat ja auch sich von einer schweren Verletzung zurückgekämpft.
Felix Engelhardt. Also, das ist schon, also
Felix Engelhardt ist noch bei.
Ich habe mir meine Liste zusammengeschrieben. Da sind schon einige hier am Start. Patrick Konrad, Max Kanter, Juri Hollmann, Kim Heiduk, Felix Engelhardt, Niklas Merkel, Alex Kirsch? Ja, ich glaube schon.
Ja, Vacek. Nee, Alex Kirsch ist nicht dabei.
Ja, der ist okay, der ist ausgetauscht. Steinhauser und Dance.
Aber ich finde, da sind ganz schön viele dabei aus deutscher Sicht, auch die realistische Chancen auf Etappensieg haben.
Mhm.
Gerade bei so einem Giro.
Ja. Auf jeden Fall. Auch Max Kanter jetzt vor kurzem wieder ein Radrennen gewonnen.
Mhm. Ja.
Bei Astana läuft's eh. Und was sollen wir sagen? Freuen wir uns auf den Giro.
Genau. Und jetzt gehen wir zu unserem Gast nach Albanien, ins Flughafenhotel.
Ja. Ich dachte ja erst, dass der bei dir einfach im Zimmer nebenan ist, weil so Tirana, das habe ich mir so vorgestellt, alle sind so im selben Hotel untergebracht, aber ist Quatsch.
Ist ein bisschen verteilt und ich bin ja auch leider nicht in Tirana, muss ich sagen.
Hat er gerade schon vorhin auch erzählt, dass er auf der Schinkenstraße Albaniens ist.
Ja. So, als wäre es nicht schon knapp genug gewesen. Besenwagen ganz live am Geschehen. 16 Uhr wollten wir uns eigentlich treffen. 17.30 Uhr ist Abfahrt vom Lidl-Trackbus zur Teampräsentation. Wir schalten zu aus dem Flughafenhotel Tirana einen Gast, auf den wir schon jahrelang warten, beziehungsweise habe ich den schon jahrelang in meinem Telefonbuch. Und ich habe zwei berühmte Österreicher, die ich mir die ganze Zeit noch so aufhebe. Und da er dieses Mal beim Giro dabei ist, haben wir heute zu Gast, ja, den hochkarätigen Patrick Konrad. Herzlich willkommen.
Hallo an alle. Es freut mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben.
Ja, hast du auch schon gewartet?
Jahrelang. Seit Jahren höre ich jede Folge.
Conny, ich war davon überzeugt, dass wir dich schon mal einen Podcast hatten.
Ich glaube, 2018 hast du mal geschrieben.
2018?
Da haben wir, erst, ja, da haben wir angefangen ich, damit, 2018.
Ja, genau, ganz am Anfang. Weltmeisterschaft in Innsbruck. Und dann hast du mir geschrieben, ob wir mal eine aufnehmen können. Und jetzt ist ja Mai 2025, haben wir es geschafft.
Ja, aber paar wichtige Leute muss man sich ja auch mal eine Weile noch aufheben, so, ne?
Ja, also, sehr cool. Wir wollen, ich mehr zum Erzählen.
Wir wollen das ja auch noch eine Weile lang machen hier, deswegen so ein paar Leute, die schiebe ich die ganze Zeit so noch vor mir her. Und wo du schon 2018 erwähnst, ich habe es eben schon gesagt, ich erkundige mich ja dann immer so bei Leuten, die ich kenne, die dich dann kennen in dem Moment. Heute mit Ben Zwiehoff und Lukas Pösselberger kurz geredet jeweils. Eine Frage, die ich dir da direkt stellen soll, ist 2018, ob dir da deine Teamkollegen bei der Heimweltmeisterschaft ein bisschen Druck gemacht haben. Ob dich daran noch erinnerst.
Nein, also vom Lukas nicht, aber natürlich Heim-WM, da ist man immer besonders motiviert. Und ich habe ein erfolgreiches Jahr gehabt, wenn nicht sogar eins meiner besten. Und da will man natürlich vor heimischem Publikum zeigen, was man drauf hat und will quasi sein Land nicht enttäuschen. Noch dazu sind wir eigentlich dort vorbeigefahren, wo mein Vater aufgewachsen ist. Und ja, mein Vater war auch in der Veranstaltung, also im Teil von der Veranstaltung involviert und ja, hat dann im Rennen bis vorletzte Runde war alles perfekt und dann habe ich einen schlechten Moment gehabt.
Weil wir gerade bei dem Falle sind, ich springe ja immer. Leute, die das jetzt hören, du kennst es dann ja auch. Dein Vater macht ja auch Laufveranstaltungen, ne? Dein Vater ist ja auch Veranstaltungen.
Mein Vater war Profiläufer.
Ja.
Und ja, hat dann angefangen, nach seiner Karriere Laufevents zu organisieren und ja, hat dann den Vienna City Marathon übernommen und ja, den hat er eigentlich sehr groß gemacht und der ist eigentlich sehr erfolgreich damit gewesen und mittlerweile in Pension, leidenschaftlicher Rennradfahrer und die Firma hat der Bruder übernommen.
Ah, okay. Na gut, das wollte ich nur einwerfen.
Alles gut. Sehr, sehr gut, ein bisschen Background zu wissen, weil wir machen zwar so ein bisschen Giro-Ausblick heute mit dir, liegt auf der Hand, aber an deiner Karriere wollen wir trotzdem nicht ganz vorbeigehen. Deswegen stelle ich dich ganz kurz vor. 33 Jahre alt mittlerweile und wir kennen ihn natürlich alle so aus dem langjährigen deutsch-österreichischen Bora All-Star-Team. Ganz wichtige Rolle darin gehabt. 2010 bis 2014 so gut wie alle österreichischen Conti-Teams durchgemacht, würde ich sagen. Also zwei Jahre Tirol, Vorarlberg gefahren, bei Simplon gefahren und habe ich gefunden, 2013 in diesem Quickstep Ethics Devo-Team gefahren. Das war ja eine ganz illustre Truppe. Also da habe ich mal kurz reingeguckt. Interessant, da würde ich dich jetzt auch nochmal drauf anhauen. Warte, lass mich da nochmal schnell reingucken.
Wir waren eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, von den 12 Fahrern, was wir waren, sind, glaube ich, 9 oder 10 Profis geworden.
Ja, passt auf. Julian Alaphilippe, Holgaard-Brüder, Patrick Konrad, Seneschal, Peter Wakocz, Lukas Wisniewski. Das sind mal so die Headliner hier. Also, das war krass. Aber hat es irgendwie nur ein Jahr gegeben oder zwei oder so? Oder wie war das?
Na, es hat schon länger gegeben. Also, es hat dann nur immer den Sponsor gewechselt.
Mhm.
Zum Schluss hat es geheißen Klein Constantia. Da war dann zum Beispiel auch Max Schachmann.
Mhm.
Und ja, wir waren, das war eigentlich, das Team ist eigentlich damals sehr spät entstanden, aber ich kann mich noch gut erinnern, ich war, bin mit dem Auto irgendwo auf der Autobahn gefahren, habe einen Anruf bekommen. Die Nummer habe ich nicht kannt, aus Tschechien. Ja, da gibt es ein neues Conti-Team und ob ich nicht da mitmachen will. Und das wird das Nachwuchsteam von Quickstep. Ja, habe mir gedacht, okay, jetzt weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll. Also, aber, weil normal hört man ja sowas schon im Vorfeld irgendwie. Das war, glaube ich, Ende August, September. Oder wenn es sogar noch später war. Ja, und dann habe ich damals meinen Manager angerufen, du, ich habe dann einen Anruf bekommen und der hat es dann ein bisschen umgehört und dann war, ja, hat sich herausgestellt, dass da Patrick Lefebvre ein Development-Team macht. Und ja, da habe ich eigentlich nicht lange gewartet und habe eigentlich gleich zugesagt.
Das hat man in der Zeit wirklich, also so, ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. 2013 ist ja noch super früh für so in Anführungszeichen wirklich hochkarätige Devo-Teams. Also es hat in dem Zeitpunkt nicht unter dem Namen gelaufen und unter einer tschechischen Lizenz.
Ja, war ja dann auch über den Bakala irgendwie auch, ist das auch irgendwie gegangen, der Tscheche. Mhm. Also ganz genau, wie das da mit Sponsoring und so war, weiß ich auch nicht. Aber ja, es war eigentlich eines der ersten Devo-Teams. Ich kann mich erinnern, Rabobank hat noch eins gehabt, da hat es Rabobank Continental gegeben. Mhm. Das war so in meiner Zeit damals so, wenn du dort gefahren bist, ja, dann warst du wirklich eine Nummer in der U23-Klasse. Und das war so die Talente-Schmiede und ja, dann ist es Etix einet worden.
Ja.
Und ja, es war aber auch irre, weil ich kann mich erinnern, ich bin da von dem österreichischen Conti-Niveau gekommen mit Katzendusche nach dem Rennen am Parkplatz und dann 6 Stunden mit dem Auto heim. Und dort bin ich hinkommen und ich habe da auf einmal, eigentlich war das wie ein Pro-Continental-Team. Also ich bin zu den Rennen geflogen, wir haben einen Reisebus gehabt, wir haben einen LKW gehabt, ich hab sogar ein Gehalt gehabt, von dem man leben hat können. Also das war eigentlich, das war ein Traum, ja.
Und dann ging es aber trotzdem nochmal zurück zu einem österreichischen KT-Team.
Ja, mein Problem war dann, dass ich aus der U23 draußen war. Und ja, es hat halt auch bei U23 bleiben sollen. Und das war ja auch das Jahr 2013 auf 2014. Ich war zwar am Podium bei der Lavinia, WM Top 10 und war in der U23-Klasse schon international sehr gut. Aber es haben da viele Teams zugesperrt gehabt. Und da war es im Radsport noch nicht so, dass man gesagt hat, okay, man setzt eher auf die jungen Fahrer, auf die Talente, sondern man hat dann eher gesagt, okay, jetzt sind, keine Ahnung, 80 Profis auf der Straße, billig zum Haben. Und bevor ich jetzt einen jungen Fahrer einen 2-Jahres-Vertrag gebe aus Österreich, gebe ich lieber einen Routinier einen 1-Jahres-Vertrag. Das war damals so die Situation. Also war schwierig. War auch, da habe ich auch lange dann mit dem Gedanken gespielt, wo ich mir gedacht habe, okay, in der U23 war so, das Beste war halt Thüringen-Rundfahrt, Lavinia, dann der Nations Cup in Italien. Und wenn du Lavinia-Podium fährst, dann kriegst du einen Profivertrag. Das war so
normalerweise das Standing. Schon, ja.
Dann bin ich noch, glaube ich, 9. bei der WM in Florenz geworden, ne? Und habe dann irgendwie, ja, keinen Vertrag kriegt und habe dann natürlich auch mit den Gedanken gespielt, ob ich es nicht lasse, weil jetzt bist du auf der U23 draußen. Wo soll die Reise jetzt im Radsport noch hingehen, wenn ich es jetzt noch nicht geschafft habe, Profi werden mit 23?
Ja, aber da hast du 2014 aber gut durchgezogen, würde ich sagen, ne? Also
ja, und das ist dann eigentlich auch meinem Papa zu verschulden gewesen. Der hat dann gesagt, komm, probier es noch ein Jahr, Österreich Radrundfahrt. Das ist so ein super Rennen, konzentriere dich drauf, geh in ein österreichisches Team, die schlecken sich quasi alle 10 Finger ab, wenn sie dich unter Vertrag nehmen können. Und ja, habe ich das gemacht, habe ich, glaube ich, Gourmet-Fan bin ich dann gewesen, habe das Team quasi vorzogen, hätte, glaube ich, auch bei Leopard Continental fahren können. Das war auch eins der Devo-Teams damals, bin dann nach Österreich gegangen, einfach dem Rennkalender zu schulden, weil ich halt gesagt habe, okay, Gourmet-Fan fährt das ein oder andere Profirennen und vielleicht kann ich mich da irgendwie zeigen und präsentieren. Und ja, das ist dann eigentlich aufgegangen.
Ja, waren auch noch ein paar illustre Zeitgenossen dabei. Großschartner Felix noch da gefahren, Schönberger.
Genau, ja.
Habt ihr schon auch ein bisschen schlagkräftige Truppe gehabt?
Ja.
Sag, vielleicht jetzt noch ein ganz kleiner Ausschwung so. Nochmal in die Radsportlerwerdung. So, bevor es dann so, ich meine, zu dem Zeitpunkt 2013, 2014, da war ja dann für dich schon klar, du arbeitest darauf hin, Profi zu werden. Aber ja. Wie bist du reingekommen? War das auch schon mit dem Papa, weil der so sportbegeistert war?
Also ich bin immer aus einer sportbegeisterten Familie gekommen, aber da ist jetzt da die Entscheidung, dass ich gesagt habe, so, ich nehme jetzt ein Rennrad und werde jetzt Radfahrer, das ist eigentlich von mir gekommen. Also ich habe so viele Sportarten probiert. Ich habe angefangen mit klassisch Fußball. Das habe ich dann gleich mal gelassen. Dann habe ich 2-3 Jahre Jiu-Jitsu gemacht. Und ja, zum Radsport bin ich dann eigentlich, ich habe auch einen Triathlon gemacht und Laufen. Bei Laufevents war ich dabei. Und dann waren Radrennen bei mir im Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich quasi so ein Prospekt in die Hand bekommen. In der Schule oder im Briefkasten war es und habe ich mich dann mit meinem Mountainbike hingestellt und bin da ja, einmal schnell im Kreis gefahren und habe einen Pokal bekommen. Und habe mir gedacht, so geil, so geht's weiter. Erster Wettkampf und ich habe schon einen Pokal. Und bin dann zu dem Verein gewechselt, der das Rennen organisiert hat. Und in dem Zeitraum haben 5-6 Gleichaltrige auch begonnen. Und von da weg waren wir eigentlich eine Clique und es hat irrsinnig Spaß gemacht und ich habe meinen Freundeskreis gehabt und da sind wir dann zweimal die Woche nach Wien auf die Bahn gefahren zum Training. Also mein erstes Lizenzrennen bin ich auf der Bahn gefahren. Und ja, mit einem von den 5 bin ich noch immer sehr gut befreundet. Also ja, da ist aber gar nicht drum gegangen, okay, ich werde mal Radprofi. Das war einfach Freizeitgestaltung am Nachmittag. Und am Wochenende waren wir unterwegs, ist man quer durch Österreich gereist und hat man auch mal auswärts geschlafen irgendwo. Das waren halt einfach ja, schöne und besondere Erlebnisse. Und habe aber eigentlich nur eine drüber gekriegt. Also einer meiner Konkurrenten war der Haller Marco. Und
der hatte damals wahrscheinlich schon einen Schnäuzer.
Ja, der hat damals schon Vollbart gehabt bei den Junioren. Besseres Material, ist seit der U13 gefahren. Und sicherlich hat man auf ihn dann auch ein bisschen hinaufgeschaut, gell? Weil er hat quasi alles gewonnen. Da hat es diese Youth Olympic Games gegeben, hat er eine Medaille gewonnen. Und ja, und irgendwann dann, wie ich mir mit 16, 17 mit der Schule fertig war, habe ich dann eigentlich gesagt, okay, jetzt werde ich Radprofi. Und da ist es aber auch nicht so gewesen, dass man gesagt hat, so, okay, ich will mal die Tour de France gewinnen, sondern da war es, vielleicht mal, wäre doch mal geil, im Nationalteam irgendwo fahren. Okay, mal Nationalteam-Dress anziehen und dann, ja, vielleicht mal die Österreich-Radrundfahrt fahren. Das war so greifbar. Und ja, wie ich das geschafft habe, dann stückweise, ist es dann eigentlich immer weitergegangen mit, okay, vielleicht kann ich auch so viel Geld verdienen, dass ich davon leben kann. Vielleicht schaffe ich es mal ein Jahr in ein Pro-Conti-Team fahren. Und ja, so sind eigentlich dann Stück für Stück die Ziele und die Ambitionen einfach höher gesteckt worden.
Hast du damals noch was gemacht neben der Radkarriere? Hast du noch irgendwie Lehre angefangen oder irgendwie nochmal so halb studiert oder?
Nein, ich habe mir eigentlich als Junior gesagt, mit welcher Schule bin ich am schnellsten fertig, wo ich sagen kann, ich habe eine Ausbildung, aber kann so schnell wie möglich mich nur aufs Radfahren konzentrieren. Und dann habe ich einen Handelsschulabschluss gemacht, der hat 3 Jahre gedauert, war ich mit 17 fertig, bin dann draufgekommen, ich muss zum Bundesheer auch noch, 6 Monate mindestens, habe dann beim Bundesheer angerufen, weil normal rückst du dann mit 18 ein. Und habe gesagt, ich möchte bitte jetzt schon einrücken. Dann haben sie meine Musterung vorzogen. Und dann bin ich im Oktober mit 17 zum Bundesheer. Und ja, und dann bin ich eigentlich von dem Zeitpunkt an Radprofi gewesen.
Ja, dann lass doch mal da reinsteigen. Ab da, wo du wenigstens ein bisschen Geld verdient hast. Bora Argon 18, Pro Conti 2015.
Ja.
Mit Podcast.
Paul Voss.
Mit Podcast-Teilnehmer Paul Voss.
Ja, hallo, er ist auch noch da. Ja, aber 2014 war
genau.
Conti schon
Stagiaire. Stagiaire. Ja, NetApp.
Genau, genau, da hat man dich auch dann direkt rübergeschickt in die USA. Ich wusste gar nicht, dass wir das damals gefahren sind, die US Pro Challenge in Colorado.
Ja. Richtig cooles Erlebnis, ja.
Genau, da bist du noch gefahren und dann, ja, dann waren wir 2 Jahre lang Vollzeit-Teamkollegen. Ja.
Meine erste Tour de France, meine erste Grand Tour bin ich mit dir gefahren.
Wann war das?
Ja.
2016. Ja.
2016, ja.
Da habe ich ein Erlebnis, das erzähle ich immer gerne.
Erzähl.
Raus damit.
Ich glaube, das war, sind wir nicht da gestartet in Andorra, Paz de la Casa. Naja, auf alle Fälle, du und ich, wir sind in die Spitzengruppe gegangen und für mich war das die erste Grand Tour, kleines Team, eigentlich komplett überfordert, gar nicht gewusst, was auf mich zukommt.
Wir hatten Start, das weiß ich mich noch, unten in Andorra,
ist das,
La Vela oder wie auch immer der Ort heißt, und sind dann...
Escaldes, die 10. Etappe, vorher war Arcalis Ankunft.
Ja genau, also war auf jeden Fall nach dem Ruhetag.
Dann ist das Etappe 10, Escaldes. Nach Revell.
Weil wir sind auf jeden Fall hochgefahren, diesen langen Anstieg, 30 Kilometer oder sowas, oben über den höchsten Punkt und dann hinten runter Richtung Frankreich. Ja.
Im Nebel.
Genau.
Im kompletten Nebel, Sichtweite 2 Meter. Ja. Auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob es die war oder eine andere Etappe und wir zwei sind in die Gruppe gegangen und du hast dir gedacht, okay, cool, Conny ist da, ein Bergfahrer dabei, heute ist brutal schwer und du bist richtig gefahren. Und dann hat Contador hinten vom Feld attackiert. Und dann ist halt richtig schnell geworden. Ne?
Nee, das war die Etappe. Jetzt kommt es auch wieder hoch.
Und ich bin der Erste gewesen, der von der Spitzengruppe abgerissen ist. Oder einer der Ersten. Und du bist vorne eigentlich für mich gefahren. Und da... Das ist dann halt suboptimal. Aber sowas passiert.
Genau, aber das weiß ich ja noch, weil das mich auch die Geschichte, was ich mal in dem Live-Podcast mit Bernhard Eiser erzählt habe, ist nämlich der Tag, da ist relativ viel passiert. Erstmal ist bei der Spitzengruppe, ich erinnere mich jetzt auch dran, wie er da auch im Funk auch ein bisschen los war bei uns. mit Contador dann und dass du abfällst. Und das hat uns beide ja dann gekostet.
Genau,
wir wurden dann ja einmal komplett überholt und waren dann hinten irgendwo. Und das war der Tag, wo quasi Bernie Eisel, McCaff im Niemandsland alleine ganz hinten war und die auf einmal aus dieser nebligen Abfahrt rauskamen und auf einmal wieder bei uns waren. Niemand wusste, wo die sind. Wir haben nur im Funk gehört, McCaff ist abgefallen. Das war so eine Neutralisation eigentlich fast noch. Und dann auf einmal war er wieder da.
Auf einmal waren sie wieder da. Ja. Und ich weiß noch, dann ist mal Enrico, der damalige sportliche Leiter, Polschke, ist auch gekommen und mit dem Auto vor und ich hatte so Schiss in der Abfahrt, weil ich habe einfach nichts gesehen. Und eigentlich hast du dich nur so
10 Meter, ne?
Also hast du dich wirklich nur so nach Bremslichtern halbwegs orientiert, weil Fahrer hast du keine gesehen. Und Enrico kommt da und hey, der hat mich zur Sau gemacht. Und jetzt Fahrer, jetzt bleib drauf und wie stellst du dich an? Und das sind so die Lehrjahre, ja. Weiß ich noch.
Naja, immerhin bei der Tour de France die Lehrjahre schon, ne? So.
Ja. Schon. Ja, aber da war ich 24 oder 25. Also jetzt ist das, bist du schon, manche sind da schon 2, 3 Tour de France gefahren.
Ja, das ist crazy.
Das stimmt, ja.
Und du hast auch schon ein paar hinter dir jetzt.
Ja.
Ja, Etappensieger unter anderem. Den Erfolgs-Recap, den habe ich am Anfang gar nicht gemacht. Die größten Erfolge, denke ich mal, so sind jetzt einfach mal hier so Tour de France Etappensieg und 7. GC Giro d'Italia. Und dafür muss man schon ein bisschen was drauf haben. Mal dich gefragt, was ist dein größter Erfolg gefühlt so in der Karriere?
Also der größte Erfolg ist...
Österreichischer Meistertitel.
Ja. Zweimal. Es gibt ein paar Fahrer, die kämpfen noch um den alleinige Herrschaft. Wer schafft es, 3-mal österreichischer Meister werden? Aber ist schon die Tour de France. Also nach dem Etappensieg habe ich schon gemerkt, okay, ich war Dritter bei der Tour de Suisse, zweimal Top 10 beim Giro, aber mit dem Etappensieg bei der Tour habe ich dann schon nochmal gemerkt, okay, das hat medial nochmal deutlich mehr, bekommt man deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ja. Und ist ganz egal, es gibt Fahrer, die haben deutlich mehr Rennen gewonnen als ich, aber die sagen auch, ja, aber du hast das richtige Rennen gewonnen. Also die würden alle 5 Siege, die sie haben, bei irgendeinem Profirennen abgeben und sagen, ich würde 5 Siege eintauschen gegen einen Tour de France-Etappensieg.
Ja. Gerade im deutschsprachigen Raum, ne, ist das, glaube ich, ich weiß nicht, wie das in Belgien ist, oder ich merke es immer nur im deutschsprachigen Raum, ist dieses Tour-Ding, das steht so über allem, ist eigentlich egal, was du sonst in deiner Karriere vielleicht auch gemacht hast. Tour-Etappe ist ja auch bei Simon Geschke, ne?
Ja.
Der kann da so krass von zählen, ist auch nach seiner Karriere einfach, durch diesen Etappensieg bei der Tour. Aber ich meine, in dem Jahr, muss man aber auch sagen, hast du auch so oft geschossen, das musste halt irgendwann auch mal funktionieren. Das weißt du noch. Also
ja,
da hast du wirklich...
Zweiter. Ja.
Das hast du wirklich oft probiert.
Ich habe es oft probiert. War sicherlich auch einer meiner stärksten Tour de France, ja. Und ich kann mich noch erinnern, also dann hat es natürlich auch einen Tag, da quälst du dich wirklich bis... Die Tignes-Etappe, die Königsetappe in den vor dem ersten Ruhetag. Und da habe ich dann den ganzen Tag habe ich mich gewählt, okay, ich habe die Etappe nicht gewinnen können, aber ich wäre noch um den dritten Platz gefahren. Und dann habe ich auf Wilco Keldermann warten müssen. Und da quälst du dich den ganzen Tag, strömender Regen. Schenkt man da quasi eine Möglichkeit her oder muss man halt einfach der Stallordner folgen, das ist einfach so im Radsport. Und dann einmal Siebter, okay, kein Bein gehabt, dann war ich einmal Zweiter auf einer Etappe und da habe ich dann so eine Wut im Bauch gehabt, dass dann 3 Tage später zum Glück mit einem Etappensieg gereicht hat, ja.
Aber hast quasi die ganze Tour gemerkt, dass du einfach gute Beine hattest?
Ja, es war auch das Ziel, also dass ich wirklich in die Gruppen gehe und Etappensieg war das Ziel. Beim Giro im Vorjahr war ich schon einmal Zweiter auf einer Etappe, einmal Dritter und habe da aber immer noch so die Gesamtwertung im Hinterkopf immer gehabt. Da habe ich dann auch gemerkt, so okay, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Handicap-Faktor, dass wirklich, dass man sich halt dann so ein bisschen, du hast immer so die Gesamtwertung so ein bisschen im Hinterkopf und gehst wirklich nicht all in an 3 Tagen. Und dann wirst du Zweiter, dann wirst du Dritter. Und auch Gesamtwertung fahren kostet dich einfach viel Energie, auch wenn es mal ein leichter Tag ist, mental. Und dann wollte ich einfach schon bei der Dauphiné auf Etappensieg fahren, war das gleiche Problem. Habe ich wieder die Gesamtwertung so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Dann bin ich einmal auf einer Etappe hinter Padun und Wingard Dritter geworden. Noch einmal Dritter und Gesamt 12. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt habe ich kein Top-Ergebnis in der Gesamtwertung und kein Etappensieg. Und für die Tour habe ich dann gesagt, okay, ich gehe einfach volle Konzentration auf Etappe. Und habe mich da auch, okay, ich habe am ersten Tag bin ich ziemlich schwer gestürzt. War dann einmal, habe dann die erste Woche richtig ruhig gemacht. Und gezwungenermaßen und ab der zweiten Woche war dann wirklich voller Fokus drauf.
Ich soll dich noch so ein bisschen off-topic von Pösti fragen. Ich glaube, ihr habt euch schon relativ früh kennengelernt auch, glaube ich, und auch schon so U23 zusammengefahren, ja. Oder?
Junioren. U17 Junioren. Ja.
Pösti
ist einer meiner ältesten Freunde.
Er war sich nicht mehr ganz sicher, wann du deine Cola-Sucht überwunden hast. Das sollte ich dich noch fragen. Cola und Chips. Oder ja, ob überhaupt?
Ich glaube, das ist dann kommen wie ich dann Profi geworden bin. Ja. Also jetzt denke ich es fast gar nicht mehr, aber ich habe schon sehr gerne Cola getrunken. Ja.
Aber man muss auch sagen, dass bei Ralf Denk ein strenges Regime geherrscht hat.
Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, das stimmt. Ja.
Wir hatten, glaube ich,
das war eigentlich Cola? Ja, beneidenswert, sagen, was ihr immer in eurer Essensbox drin hat. Ich weiß noch, dass ich mit Paul heimlich mal getauscht habe. So Sachen. Ja. Da gab es so richtig geiles Bio-Zeug.
Das war sehr qualitativ hochwertig. Ja,
erzähl mal, was in eurer war dann.
Bevor Andi das erzählt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, die mit Leopold König, Die Nutella-Story?
Ja. Ja, die kennen wir.
Ja.
Ah, okay, okay, gut, aber ja.
Ich musste schon nochmal wiederholen. Halt so, ich glaube, die.
Die
jetzt nicht. Ja. Ja.
Auf jeden Fall auch bei der Tour, ich weiß nicht, ob das 15 oder 16. Nee, 16 war gar nicht mehr bei uns im Team, ne? Ich glaube, 16 war da schon bei. Nee, das war da, ich bin auf die Tour gefahren.
15, 16 war da bei Sky, ja. Und,
ja, genau, also dann war es 14. Dann war es 14 die Tour. Ruhetag, irgendwo in Frankreich. Auf jeden Fall, ich gehe morgens zum Frühstück alleine. Leopold König war immer so. Der wird damals, was wird der bei der Vuelta Top 10, bei der Tour fährt er auch Top 10, war bei uns im Team, wie gesagt. Und war so der König auch des Teams. Was der wollte, wurde auch gemacht. Die sportlichen Leiter haben ihn quasi alles hinterhergetragen. Auf jeden Fall hatte Ralf so ein strenges Regime, Ralf Denk, was Essen angeht. Was wir quasi alles Bioprodukte, keine Cola. Was heutzutage normal ist, war damals halt nicht so normal. Und auf jeden Fall Nutella. Ja, genau. Nutella-Verbot. Strenges Nutella-Verbot. Ich gehe morgens zum Frühstück, da steht diese Nutella, dieses riesen Nutella-Glas auf dem Tisch, noch von Leopold König. Alle wussten Bescheid, bis auf Ralf. Also wirklich alle. Ich glaube, selbst die Freundin oder Frau von Ralf damals wusste das. Aber vor Ralf wurde es halt geheim gehalten, dass Leopold König Nutella ist. Auf jeden Fall komme ich morgens zum Frühstück, sitze da, das Nutella-Glas neben mir und hole mir einen Anschiss des Jahrhunderts von Ralf Denk ab.
Die Geschichte kenne ich. Ich glaube, die hast 2 Jahre später noch immer erzählt.
Ja, das hat sie eingebrannt. Und ich habe dann gesagt, das ist nicht meins. So, das ist halt so, ich musste mich richtig verteidigen. Ich wusste nicht, ob Ralf mir das heute immer, also ob er es überhaupt abgenommen hat, dass es nicht meins war. Aber da gab es richtig Stress, weil dieses Nutella-Glas da stand. Ja.
Seitdem hast du kein Nutella mehr gegessen.
Seitdem habe ich kein Nutella mehr gegessen. Seitdem bin ich,
Hast du es ihm nach der Karriere nochmal klargestellt, so mit Abstand?
Ich glaube, da gibt's noch vieles klarzustellen. Aber es ist in den Top 10 der Dinge.
Machen wir irgendwann mal so podiumsmäßig. So Besenwagen Live-Podcast, Ralf Denk und dann so die 10 Dinge, die Paul Voss noch aus der Welt räumen muss.
Ja.
Ja, dann holen wir auch das Geständnis von Leopold König noch einen dazu. So, das kriegen wir auch hin, dass er das zugibt.
Nee, glaube ich nicht.
So ein Kollegenschwein.
Ja, der weiß schon, was er machen muss, um das zu bekommen, was er will. Ja,
okay.
Also.
Okay. Ja, ey, vielleicht zu diesem Nutella-Cola-Chips-Thema nochmal. Du bist auch jemand, der aus der alten Zeit des Radsports auch noch kommt, zumindest in der Jugend und so weiter.
Würde ich schon sagen,
ich werde dich auch gleich nochmal nach dem Hungerast fragen. Kannst dir schon mal im Hinterkopf Gedanken machen. Aber so, erzähl mal so aus deiner Perspektive so diese Änderung des Fuelings, die da so stattgefunden hat über die letzten 10 Jahre. So, wie ist das jetzt in deinem Rennfahreralltag angekommen?
Ja, das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gekommen, es ist auch mit die Jahre kommen. Ja. Aber es ist schon extrem anders geworden. Also bei uns war wirklich noch, also ich komme wirklich noch aus der Low-Carb-Schule. Sechs Stunden ohne Kohlenhydrate, vielleicht mal, da hast du mal einen Proteinshake mitgehabt.
Das kann man keinem mehr erzählen heute. So, ich erzähle das den Leuten. So, ich habe mit Radsport angefangen, irgendwie 1999 oder so. Und es gibt ja super viele Leute, vielleicht kennst du auch welche, die jetzt so in den letzten Jahren mit Radsport angefangen haben. Irgendwelche Kollegen, die das halt so auf dem Hobbyniveau machen, aber die sind ja halt, die hätten, glaube ich, früher so gewonnen gegen wenn das Rennen lang gewesen wäre.
Ja, aber deswegen waren die Rennen, glaube ich, auch früher viel langsamer. Mhm. Aber ich erzähle das eh gerne. Wenn man jetzt teilweise im Bus vorm Rennen sieht, dann sitzt ein Junge und der hat so, keine Ahnung, so wie 2 Hände voll mit Gels und die steckt er sich hinten ein und hat dann noch, keine Ahnung, eine 60er Flasche. Also eine Flasche mit 60 Gramm Kohlenhydraten. Und dann denke ich so zurück, sage so, hey Junge, oder wir sind früher gefahren mit einem Wurstbrot. Das haben uns die Betreuer gemacht, also ein Silberling. Das waren so ein halbes, so eine, ein Viertel Toast mit Schinken, Käse und Frischkäse. Und das haben wir gehabt.
Aber schmecker.
Und dann hast du gesagt,
lecker.
Und dann hast, ja, war lecker. Und dann im Finale, und dann, wenn es mal so wichtig war, hast du gesagt so, boah, heute nehme ich im Finale ein Gel. Ja. Letzte Stunde nehme ich ein Gel. Für die letzte Stunde nehme ich ein Gel mit.
Ja.
Und die Gels damals, die haben aber gehabt 20 Gramm Kohlenhydrate. Und jetzt fahren wir mit Gels rum, die haben teilweise 55 Gramm. Also, ja, es ist, hat sich sehr viel geändert. Erstens einmal eben das Fueling, dass man da 90 bis 120 Gramm Kohlenhydrate nimmt. Und was natürlich dann auch eine Umstellung ist, wenn du jetzt hergehst und du bist im Rennen, nimmst so viel Kohlenhydrate zu dir, hast du eigentlich schon, nimmst du schon fast das zu dir im Wettkampf, was du auch verbrennst. Das heißt, das ganze Essen nach den Etappen am Abend fällt dann auch komplett anders aus. Das heißt, ich bin es immer gewohnt gewesen, dann im Hotel richtig rein und noch einen zweiten Teller Nudeln oder Reis und das und das. Und jetzt, wenn du das jetzt noch immer so machst, dann mit den 120 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde, dann gehst du aus einer Grand Tour mit 2 Kilo mehr raus oder 3, obwohl du jeden Tag am Rad sitzt. Also dieses Food-Tracking mit Nutrition-Apps und Nutritionist und vor allem, was isst du, wann isst du was, das ist wirklich genauso wichtig worden wie welchen V2-Max-Intervall fahre ich heute und morgen. Und also es gehört dazu wie Trainingsbuch schreiben.
Ja. Dann kommst du, aber was gefällt dir besser? Jetzt heute, also da ist ja, wie du es schon andeutest, ne, das ist ja eine eigene Wissenschaft und jedes Team versucht ja da auch für sich irgendwie das Beste, Bestmögliche rauszuholen. Aber ist natürlich schon auch ein Riesenthema und gerade Essen war im Radsport ja schon immer eigentlich auch ein heikles Thema. So, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es heute vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist, einfach das zu befolgen, wenn das Team dir halt die Vorgaben gibt, ne?
Aber es ist halt auch sehr viel, es gehört halt auch sehr viel Disziplin dazu. Ich glaube, es sind jetzt die wenigsten Teams, die wirklich, wo du wirklich täglich Kontakt mit dem Nutritionist hast. Also in den Rennen natürlich, in den Trainingslagern und für zu Hause hast du halt auch so einen groben Plan. Aber im Endeffekt, wenn du dann daheim bist, kochst du dann trotzdem selbst und da musst dann du dich halt disziplinisch verhalten und dann das auch alles befolgen, was da vorgeschrieben wird. Wir können das Thema Hunger erst reinschneiden. Also früher habe ich schon öfter gestruggelt im Training, dass du wirklich dann irgendwo so, keine Ahnung, zwischen nach dem Stelvio im Bormium unten hängst und nicht weißt, wie du jetzt nach Livigno hochkommen sollst, weil du so leer bist. Das passiert ja jetzt nicht mehr, weil jetzt hast du einfach immer deine Gels auch im Training mit und weißt einfach, okay, ich muss meine, heute ist so ein Tag, ich fahre die und die Intervalle, das heißt, ich nehme in der Stunde, keine Ahnung, 60 Gramm Kohlenhydrate oder mehr. Jetzt quasi noch einen Hungerast aufreißen, ist circa so, wie wenn du deine Reifen nicht aufpumpst vor dem Training. Also, und dadurch wird natürlich auch die Qualität viel besser vom Training. Du kannst einfach auch in der letzten Stunde noch richtig pushen und dich auspowern, weil einfach der Körper immer was zur Verfügung hat. Mhm. Die Regeneration ist viel besser, weil du einfach nicht komplett am Sand heimkommst und komplett leer bist. Das heißt, du bist für den nächsten Tag wieder viel frischer. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Grund, warum im Radsport die letzten Jahre da so ein Push gekommen ist, warum das Level so hoch worden ist.
Der Wahnsinn ist ja wirklich, es ist so simpel und macht einfach auch voll Sinn. Es hat einfach gar keinen Sinn gemacht, nichts
zu essen. Es war so schwachsinnig, wirklich. Es war so.
Und ja. Ich glaube mittlerweile, nee, also vielleicht hat uns, weil das so richtig angefangen mit diesem Low Carb, das kam ja auch so ein bisschen aus dieser Ineos-Sky-Richtung, muss man sagen. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, die haben uns einfach nur verarscht. Die haben jahrelang High Carb gemacht.
Und die hatten schon die Beta Fuel Gelsäure und haben uns ausgelacht, genau. Dann beim Abendessen. kann natürlich sein, ja.
Ja, Verschwörungstheorie,
Zwiebel, wir
mal so rein.
Zwiebel.
Aber ich weiß noch beim Giro 2020, wo auf der Col de Finestra Etappe Froome hat die ersten 2 Wochen im Giro immer gestruggelt und dann habe ich immer abgehängt. Und auf der Col de Finestra Etappe ist der da diesen Solo-Ritt gefahren und hat uns alle richtig alt aussehen lassen. Und da war schon so das erste Mal, dass sie quasi gesagt haben, so ja, wir haben eine neue Feeding-Strategie und der ist dann mit den Beta-Fuel-Flaschen gefahren, wo er quasi 80 Gramm Kohlenhydrate pro Flasche gehabt hat. Und das waren so schon so die ersten Phasen, wo man gemerkt hat, okay, warum, wieso, weshalb und Und ja, und da ist man einfach, ist der Radsport einfach viel professioneller geworden, hat sich einfach extrem weiterentwickelt. Auch Material.
Richtig läppisch auch. Ja. Also ich habe das ja mit so ein paar Jahren Pause dann erst mal ausprobiert, wirklich im Training das zu essen, was du essen sollst, nach heutigem Standard. Und ich kam nach Hause und dachte so, das kann doch nicht sein. Warum habe ich jetzt jahrelang, kamst du immer nach Hause so leer wie, also bis zum geht nicht mehr, musst direkt essen und jetzt kommst du nach Hause, hast gar keinen Hunger.
Ja, da hast du den ganzen Kühlschrank vernichtet, wenn du heimgekommen bist und zittert hast. Und ja.
Aber ich mache das ja jetzt ab und zu mal extra wieder. Also nichts zu essen, damit man so
aus falschen Gründen, um sich zu fühlen.
Genau. Ja. Und so, ich hab's geschafft, geil.
Ja.
Ich hab's nicht vermisst.
Ja, du.
Aber es gibt ja auch wieder die Ansätze, habe ich jetzt aufgeschnappt, dass dieses Nüchternfahren war ja auch immer. Ich bin teilweise nüchtern fahren gegangen und dann Frühstück und dann 5-6 Stunden Einheit noch drauf. Mhm. Das war. Aber es gibt halt jetzt auch wieder die Ansätze, dass wenn du wieder Low Carb einbaust, dass du wieder deine V2 Max verbessern kannst, ohne V2 Max zum Trainieren. Also es gibt, glaube ich, es gibt immer so wieder so Comebacks, weil irgendwann denkt sich wieder einer so, es hat doch einen Grund, warum wir das gemacht haben, hinterfragen wir das einfach nochmal und interpretieren es vielleicht ein bisschen anders.
Da habe ich auch schon wieder Theorien, aber die werde ich jetzt hier nicht äußern. Lass uns mal zum Giro kommen.
Jawohl.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit bis zur Teampräsentation und ja, für mich bist du in abgespeichert so aus Fanperspektive ja schon so der Mann für den Giro auch so ein bisschen. Also das Rennen liegt dir jetzt nicht schlecht, glaube ich, weil GC schon 7. und auch 8. gewesen. Darf man auch nicht vergessen. Also zweimal schon Top 10 gefahren beim Giro. Siehst du es auch so? Ist auch so ein bisschen, magst du das Rennen? Bist du gerne da?
Ja, eigentlich schon. Ja. Ich bin echt gern beim Giro, vor allem weil es sehr vielseitig ist, sind lange Etappen, die mal liegen und auch das Wetter spielt halt eine Rolle. Ich bin jetzt mit 66 Kilo mittlerweile ein sehr schwerer Bergfahrer. Früher hat man gesagt, so 65 bis 68 Kilo ist das perfekte Gewicht, wenn du, sagen wir mal, 1,80, 1,90 bist für einen Grand Tour-Fahrer. Mittlerweile ist es ganz anders. Mittlerweile umso weniger, umso besser. Hauptsache, die Watt pro Kilo sind hoch. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, der Giro ist halt, hat auch immer sehr viele Wetterextreme und mit denen kann ich eigentlich relativ gut umgehen. Wetterumschwünge, Hitze, am nächsten Tag ist wieder kalt und Regen oder Schnee und das macht mir halt wenig aus. Deswegen bin ich die Ardennen-Klassik auch immer gut gefahren, weil da hast du das auch so immer ein bisschen. Und ja, also ich mag einfach auch dieses ganze Feeling, die Atmosphäre beim Giro.
Wir waren ja so gesehen 2,5 Jahre Teamkollegen. Und ich würde auch sagen, und auch danach habe ich dich ja irgendwie als Kommentator begleitet bei der Tour und so, du bist halt auch so ein Ekelfahrer, ne? Und so Giro ist so ein, also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber der Giro ist ja auch so ein Ekelrennen einfach, wo es hinten raus einfach immer schwerer wird, immer zäher und man halt so einfach Reserven braucht. Und wenn man jetzt auch auf deine Tour schaut, 2021, hast du ja auch so genau die Etappe gewonnen. Von daher kann ich schon sehen, warum du den Giro sehr gerne magst. Von daher wundert es mich nicht,
ja, dass... Ja, sehe ich eigentlich auch so, ja.
Dass dir Giro Spaß macht, ja.
Ja. Ja.
Nichts hinzuzufügen.
Ja.
Gute Analyse,
ja, Paul. Dem ist nichts, ja.
Hä, warum?
Kann wieder Kommentator-Job übernehmen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie deine Vorbereitung jetzt auf diesen Giro war. So, ich gehe davon aus, du kennst die Strecke. Es ist so ein bisschen anders als sonst beim Giro. Es ist nicht ganz so viele Bergankünfte vor der letzten Woche. Es ist ein Zeitfahren mehr. So, wie ist dein Herangehen dieses Jahr? Was habt ihr als Team so vor? Wie ist deine Rolle?
Ja, meine Rolle ist eigentlich, dass ich wenig Freiheiten habe. Weil wir sind ja mit dem Mats und mit dem Chico sehr gut aufgestellt. Also wir wollen sicherlich ums Ciclamino mitkämpfen, wir wollen um Etappensiege mitkämpfen, egal ob es ein Massensprint ist oder aus Gruppen raus. Und wir wollen natürlich ein Top-GC-Ergebnis mit dem Chico einfahren. Und ja, dadurch, dass ich eben auf allen Terrains einsetzbar bin, werde ich auch auf allen Terrains mein Part übernehmen müssen. Also Flachetappen, genauso wie auf den Hügeligen und auf den Bergetappen für den Chico. Und ich glaube, da wird es schwierig, dass ich selbst dann für mich persönlich noch Freiheiten finden werde. Aber ja, wenn sich was ergibt, dann werde ich es natürlich versuchen zum Nützen. Und ja, meine Vorbereitung war eigentlich ähnlich, speziell in der letzten Phase jetzt, wie sonst meine Giro-Teilnahmen. Also ich bin dieses Jahr, ich bin ja wieder Vater geworden im September, bin früher deshalb in die Saisonpause gestiegen, bin dann Ander und UAE eingestiegen und habe dann 5 Wochen Pause gehabt, also habe dann mal eine Woche richtig rausgenommen wieder und habe dann ein kurzes Höhentrainingslager absolviert in der Sierra und bin jetzt dann, die finale Vorbereitung war halt Baskenland und Athenen-Klassiker, die mir eigentlich auch sehr gut liegen.
Ich glaube, Andi kommt das entgegen, wenn du gut für Mats anfahren willst.
Ja, ich denke erst in der Sprintvorbereitung. Also ich glaube, da gibt's bessere Leute, die dann der letzte oder vorletzte Mann sind.
Ja, schauen wir doch mal, wie es läuft die nächsten 3 Wochen. Ich habe gerade noch mal ein bisschen dein.
Ist auch mein erstes Rennen zum Beispiel mit Mats. Okay. Also schon über ein Jahr Teamkollege, aber das erste Mal.
So wirklich erste, auch letztes Jahr nicht.
Letztes Jahr nicht, ne?
Krass.
Das passiert aber öfters. Also
ja.
Es gibt manchmal Teamkollegen, ich habe heute mit Dan gesprochen. Der hat mal gesagt, er hat ein Team, ich weiß nicht, wer es war, aber er hat einen Teamkollegen jetzt gehabt, 3 Jahre, mit dem ist er noch nie ein Rennen gefahren. Also es kommt vor.
Ja, wir haben halt schon die lustige Situation gehabt, dass wir getextet hatten und mir dann heute Morgen dein Zimmerkollege auch geantwortet hat, dem ich vor 2 Wochen oder so geschrieben habe. Der lustigerweise Matthias Wacek auch Deutsch spricht oder eher sogar Österreichisch, glaube ich.
Ja.
Und ich ihn halt eingeladen hatte und dann hast du gesagt, du bist heute bei uns und dann hat er dran gedacht und hat mir geantwortet heute Morgen. Also den werden wir dann so demnächst auch mal hier durch den Besenwagen kutschieren. Aber das wird wahrscheinlich erst nach dem Giro passieren. Aber ihr zwei seid Teamkollegen, also Österreichisch schon mal Zimmersprache.
Ja, der spricht mehr Dialekt fast als ich. Zumindest sagt er das immer. Er ist in der Rams, auch aufgewachsen. Also du merkst nicht, dass er aus Tschechien ist.
Krass. Ich bin sehr gespannt. Ich mache ja immer so ein bisschen auch das Giro-Gruppetto. Ich gucke mir so die Startliste durch und diesmal sind auf jeden Fall auch wieder sehr viele Leute dabei, die ich in Anführungszeichen kenne oder in meinem Telefonbuch habe. Und hiermit lade ich dich da auch zu ein. Also ja. Ich werde dann, wenn du nichts dagegen hast, an verschiedenen Zeitpunkten in diesem Giro, gerne immer so am Abend vor dem Ruhetag zum Beispiel, kleines Voicemail-Statement einfordern zu deinen Erlebnissen, was wir dann in unsere Ruhetagsfolgen packen. Sehr gut.
Ja, können wir gerne machen. Ja.
Schon. Geil. Ich wollte gerade noch drauf hinaus, ich habe bei Pro Cycling Stats gesehen, du stehst auf der Startliste für die Österreich-Rundfahrt.
Ja, mit dem Devo-Team.
Ja. Freust du dich drauf? Ich habe nämlich geguckt, du bist nämlich seit dem, eigentlich dem Erfolg, der dich Profi werden lassen hat, 2014, nicht mehr gestartet.
Ja, absolut. Also es war eigentlich letztes Jahr schon geplant, dass ich es fahre. Bin dann aber krank geworden und dann haben wir gesagt, okay, lass das aus. Aber ich freue mich ja, sehr drauf. Also ist immer schön, wieder so ein Rennen zurückkommen, weil es natürlich auch mein Heimrennen ist. Und ich habe es immer sehr schade gefunden, dass wir es bei Bora nie gefahren sind. Und ja, dementsprechend freue ich mich, dass ich heuer dabei bin wieder.
Nice.
Aber wird sehr schwer. Wird sehr schwer. Also Bergerkunft.
Ah, okay.
Bergerkunft auf Funküte, 2-mal fahren wir hoch. Geisberg 1,5-mal mit Bergerkunft, also wird sehr anspruchsvoll.
Ja, kein Ding, kommst halt ein bisschen Standgas aus dem Giro raus und dann.
Ja, ist mein Plan. Aber ist sehr gut besetzt auch wieder. Ich glaube, es sind einige World Tour Teams am Start und ja, bin ich schon sehr gespannt. Hoffentlich läuft es gut dort.
Ja, ich würde ja fast sagen, wir entlassen dich langsam mal so Richtung Bus. Kannst dir aussuchen, ich würde noch so eine Abschlussfrage stellen, so einen Besenwagen-Klassiker. Also entweder du hast gerade einen Song auf den Ohren, der dir, der dein Giro-Theme wird, oder du erzählst uns deinen Lieblings-After-Ride-Snack. Was?
Songs, boah, da höre ich so viel. Und teilweise ja, aber mein After, das ist, ich bin das Durchhandhaben wie bei der Vielseitigkeit als Rennfahrer. After Race Snack quer durch die Bank, auf was ich gerade Lust habe. Entweder Haribos oder irgendwelche Cookies oder auch nur ein Reis, je nachdem. Und Musik. Ich habe so das Problem, ich kenne die Titel teilweise nicht. Das rennt auf Spotify und dann aufs Plus und.
Ich merke schon, es wird sich hier nicht festgelegt.
Na, ich kann mal kurz schauen auf Spotify, ob ich da zuletzt gehört. Finch, das ist ein Cover von Frankfurt Oder aus Sing meinen Song. Keine Ahnung, aber das war jetzt zuletzt gehörter Song, ist nicht so schlecht.
Ja, das kommt jetzt auf die Besenwagen-Playlist auf jeden Fall.
Ist auch gut zu sehen, also er nennt sich auf jeden Fall anscheinend nicht mehr Finch Asozial, wo so hieß er bis vor kurzem noch.
Ja, aber daheim, ich bin ja echt so oldschool unterwegs, ich höre daheim Schallplatten.
Oh.
Da habe ich wirklich, da geht's Falco, SDS, sind also wirklich so österreichische Bands, Ambros, also könnt ihr euch gerne mal gönnen.
SDS hat mein Vater immer gehört, tatsächlich.
Ja? Ja. Die haben gute Scheiben.
Also, ich kenne das auch, aber wie heißt ist die Abkürzung für?
Die Namen sind das von den Sängern. STS, also die
Fans. Okay, da war das eine andere Band, die irgendwie auch so eine Abkürzung hatte. Egal, ich kenne mich halt nicht aus. Ich wollte gerade nur so tun.
S.D.S. Ja, die kannst du mal reinhören. Oder Falco ist sowieso Weltklasse. Oder Bar of Stella. Das geht auch gut ins Ohr. So als Hintergrundmusik.
Okay. Judy. Ich würde sagen, herzlichen Dank, dass wir so kurz vor der Rundfahrt und vor Teampräsentation dich hier noch abgreifen durften.
Ja, den einen Termin habe ich übrigens vor euch schon abgesagt, gell?
Sehr gut, Massage.
Von 17 bis 17.30 Uhr. Ja. Ach so. Das habe ich davor gehabt.
Ah ja.
Ja,
ja, wir bedanken uns.
Na, alles gut. Ich freue mich, dass ich mal dabei bin.
Und ich denke,
es gibt
aus deiner Karriere bestimmt noch zahllose Stories. Ich glaube, du wirst nicht zum einzigen Mal hier gewesen sein. Plus, wir bleiben jetzt über den Giro auch in Kontakt.
Ja, gerne, sehr gerne. Ja, ja, die besten Sachen, da haben wir heute zu wenig Zeit.
Ja, kannst dir aber schon mal Notizen machen fürs nächste Mal.
Wie Paul mich im Teambus dann immer zusammengeschissen hat.
Ja, das gibt es dann beim nächsten Mal.
Genau. Und das nächste Mal wäre dann in dem Fall, um im Rhythmus zu bleiben, 2032.
Ja, exakt. Ja. Aber da dann, vielleicht holen wir dich auch zu der Folge Dinge klären mit Ralf Denk noch dazu.
Mit Ralf Denk.
Live.
Also ich glaube, da könnten wir eine große Liste machen. Aber gut.
Grüße gehen raus.
Anderes Thema. Grüße gehen raus.
Mach's gut.
Also, danke dir.
Okay, danke euch, gell? Alles Gute, ciao.
Ciao.
Danke.
Ciao, Patrick. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao.